Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
Hallo Leute und willkommen zur Zugfunk-Folge 95 oder 95.2. Das müssen wir gleich klären, was es damit auf sich hat. Mit dabei heute sind auf jeden Fall mal der Flo.
Servus.
Der Hendrik.
Grüße und das Salz in der Wunde tut jetzt schon weh.
Und wir haben noch einen Gast, Dauergast, wiederholenden Gast, der Tom.
Hallöchen.
Genau, wir müssen am Anfang aufklären, was es damit auf sich hat. Warum Folge 95.2? Es könnte sein, dass wir vor zwei Wochen eine Folge 95 aufgenommen haben.
Wir hätten sie einfach auch stillschweigend jetzt das nächste Mal als Folge 96 aufnehmen können und keiner hätte was gemerkt.
Ja, das werden wir ja auch quasi tun, aber leider ist diese Folge 95 im Nirvana verschwunden. Also es könnte sein, dass jemand nicht näher genannt ist, hier in der Runde eine SD-Karte hatte, die in der Aufnahme den Geist aufgegeben hat und jetzt nicht mehr lesbar ist. Hm. Was hast du gesagt? Die Datenrettung würde 600 Euro kosten?
So ungefähr, ja, Pi mal Daumen.
Ach ja.
Schade.
Was wollen wir heute machen? Es ist quasi so eine Folge aus der Not geboren, um zu sagen, hey Leute, wir müssen eine Folge nachreichen, sonst glauben die Leute ja wieder, das ist hier eingeschlafen. Von daher eine Folge mit ein bisschen Gelaber, ein bisschen Hausaufgaben abfragen, ein bisschen Feedback und zwei Artikeln in der Presseecke. Und jetzt mache ich mal ganz schnell mal meine Hausaufgaben, die ich aufbekommen habe. Und zwar sind wir, ihr habt es mitbekommen, auch auf Campfire vertreten. Die Podcast-App, die das Alleinstellungsmerkmal hat, dass man zu jeder Zeit in der Folge kommentieren kann und das dann genau mit diesem Zeitstempel.
Zeit, ja, Stempel.
Die genau mit diesem Zeitstempel versehen ist und dann genau an dieser Stelle allen anderen auch angezeigt wird und wir sofort darauf antworten können, wir dort Bilder nachreichen können und ihr Nachfragen stellen könnt. Wenn ihr also Lust habt, diese Folge nicht auf die klassische Art und Weise zu hören, sondern etwas anders, dann ladet euch doch mal die App Campfire herunter und sucht dort nach dem Zugfunk-Podcast. Das war meine Hausaufgabe. Kommen wir zu eurer Hausaufgabe. Wer hat alles die Hausaufgabe gemacht?
Was war das nochmal?
Wird die benotet?
Schon so lange her.
Es ging darum, dass ich einen Podcast empfohlen habe, in dem es vor allem um die Bauprojekte der Deutschen Bahn in der Vergangenheit ging. Hauptthema war da so ein bisschen die VDE und die Hintergründe des Streckenverlaufs, das Hin und Her, die politische Verstrickung. Und als ich das gehört habe, fand ich das einen relativ guten Podcast, vor allem weil es da Stimmen zu hören waren, die man sonst noch gar nicht gehört hat. Vor allem wird an einer Stelle, und das hat mich so am meisten geschockt, auch der Produzent von Tunnelbohrmaschinen interviewt. Und der macht keinen Hehl daraus, dass er die ein oder andere Bürgerinitiative auch schon mal unterstützt, die einen Tunnel fordert.
Einen Tunnel fordert, das heißt, damit er weiterhin Arbeit hat, oder?
Ja, damit er seine Tunnelbohrmaschinen verkauft, fördert er also Bürgerinitiativen, die den Tunnel fordern. Also
ein schlauer Mensch.
Ja.
Ich wollte jetzt auch gerade sagen, da finde ich jetzt nichts verwerflich dran.
Ich bin zu naiv für diese Welt. Ganz viele unserer Hörer haben ihre Hausaufgaben gemacht und haben diesen Podcast gehört. Es sind ja nur, ich glaube, 10 Folgen oder so. Von daher 6. Es sind sogar nur 6. Von daher ist das halb so wild. Und es gab unterschiedliches Feedback. Also Leute waren wie ich davon begeistert. Andere haben aber auch gesagt, sie verstehen nicht, was der Podcast ihnen sagen soll, die Message dahinter, sei die Message etwa, die Bahn soll weniger bauen, das kann ja auch nicht richtig sein. Wurde also unterschiedlich aufgenommen, aber das ist ja vollkommen okay. Er wird ja faszinierenderweise auch immer von diesem Knick in der Strecke gesprochen, dass man hätte, wenn man von Nürnberg gerade nach oben baut, Richtung Berlin, dann würde man ja gar nicht durch Thüringen fahren, sondern eigentlich quer durch Sachsen. Bist du auch noch nie drüber nachgedacht?
Ich kann mich erinnern, entsinnen, das gab da mal so eine Diskussion, dass man dann so ganz unbedeutende sächsische Kleinstädte gefühlt nur hätte anbinden können und nicht einen hochwichtigen Verkehrsknoten wie Erfurt.
Die sächsische Kleinstadt wäre dann Leipzig gewesen?
Ich sag doch klein und unbedeutend.
Ich merk schon.
Genau, man wäre da also durch sächsische Wirtschaftszentren gefahren und das wäre eventuell besser gewesen, aber scheinbar war der damalige Ministerpräsident von Thüringen einfach der, der die besseren Argumente hatte.
Ich schaue mal gerade auf einer Karte an, wie der Streckenverlauf dann durch Sachsen wäre. Deswegen bin ich gerade so vertieft und in meinen Gedanken.
Ebenso, genau. Ich find das recht interessant. Dann wäre ja Hermsdorf eventuell tatsächlich jetzt eben so wie jetzt eben auch auf der neuen Schnellfahrstrecke zwischen Hamburg und Hannover eventuell auch ein Kommunen-Drehkreuz hätte werden können, ne, neben der A4. Richtig schön großer neuer Bahnhof. Dann wäre Hermsdorf mit angebunden gewesen, Gera. Ja, aber Gera ist ja pleite, ne? Das ist ja die Problematik. Was willst du denn da noch holen?
Ja, naja, wäre es dann vielleicht nicht.
Die Geraner wären ja auch überfordert gewesen, weil plötzlich würde bei denen im Bahnhof eine Oberleitung hängen. Was sollen die denn damit? Da kennen die sich doch nie mit aus.
Vielleicht sollten wir aufpassen, wenn wir auch Zuhörer aus Gera haben oder so.
Ja, definitiv, definitiv.
Vielleicht sollte ich mich jetzt die nächsten Tage erstmal nicht mehr in Thüringen blicken lassen. Nur so aus reiner Vorsicht.
Und wird auch argumentiert, dass es bei dieser direkten Verbindung nicht nur schneller gegangen wäre, weil kürzer, sondern man hätte auch weniger Tunnels gebraucht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Denn wer Tunnel baut, braucht auch Tunnelbohrmaschinen.
Und du hast ja auch tatsächlich Zeitz, von Zeitz aus gibt's ja schon eine Strecke nach Leipzig, die hätte man ja ausbauen. Ich bin gerade schwer begeistert, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, weil als die VDE 8, also als der erste Teil, die VDE 8.2 tatsächlich in Betrieb gegangen ist, da war ich noch gar nicht bei der Bahn, und VDE 8.1, da war ich gerade ausgelernt, da hatte ich erstmal eben, ja, da musste ich erstmal eingenordet werden in meinem Stellwerk, dass ich bediene und da erstmal mit klarkomme.
Also
ich möchte jetzt tatsächlich nicht, dass wir jetzt hier über den aktuellen Streckenverlauf meckern, weil mir hat er sehr viel gebracht. Also ganz ehrlich, ich komme aus einer Zeit, da ist man morgens früh in Bayern aufgestanden, zur S-Bahn marschiert und losgefahren, damit man am Abend bei den Eltern ankommen kann. Das waren tagesfüllende Reisen.
Ja, es waren über 6 Stunden damals, die man von
München bis Berlin gebraucht hat. Und wenn man dann noch einen Vorlauf von einer guten Stunde und einen Nachlauf von 2 Stunden hatte im Nahverkehr, dann ist man morgens los und zum Abendessen war man dann da, wenn alles gut ging.
Und 6 Stunden waren die schnellen Züge.
Ja.
Also, wenn der dann entsprechend doch öfter gehalten hat, dann kam dann auch noch was obendrauf.
Weißenfels.
Genau, das waren dann die Halte, ne? Jena Paradies, ich kann mich noch gut dran erinnern.
Naumburg, auch schön.
Genau, Naumburg Saale, ja.
Ja, herrlich. Wenn es dann gut durch Groß-Corbet mit 40 oder 60 durch die Weichen ging, herrlich.
Aber eine schöne Bahnstrecke. Also die Lokführer, mit denen ich da so gesprochen habe, die das damals noch gefahren sind, konnten da nicht meckern. Das hat wohl Spaß gemacht.
Das mag ja stimmen, aber am Ende als Fahrgast, wenn du das dann irgendwann das 4. oder 5. Mal gemacht hast, dann war das einfach irgendwann nur ein, wann ist es denn endlich vorbei?
Ja, also ich finde, VDE ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass Infrastruktur, neue Infrastruktur auch einfach Lebensqualität schafft, neue Möglichkeiten schafft. Ist schade, dass das nicht viel häufiger stattfindet. Ist es dann im Nachhinein auch so ein bisschen egal, dass solche kleinen Fehler in der Planung stecken. Also, dass wir jetzt über Erfurt fahren, statt über Jena oder so. Das gibt's ja immer wieder, ne? Wie wird davon berichtet, dass auf der Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt so komische kleine Käfer plötzlich ein ICE halt haben, die vorher keiner kannte? Montabaur.
Mhm. Limburg.
Ja,
Limburg Süd.
Entschuldigung. Genau.
Die Stadt Limburg vielleicht noch bekannt, aber wo ist denn Limburg Süd?
Genau. Aber total egal. Man kann heutzutage in einer Stunde von Köln nach Frankfurt fahren. Das ist quasi S-Bahn. Es gibt Leute, die wohnen in Köln und arbeiten in Frankfurt. Die pendeln. Und die pendeln ungefähr genauso lange, wie ich damals innerhalb von Berlin zu meiner Arbeitsstätte gefahren bin. Und da musste ich nur von Lichtenberg nach Charlottenburg.
Ja, versuch mal von Biesdorf nach Südkreuz zu kommen. Da bist du noch länger unterwegs.
Ja, genau. Also das finde ich schon, das finde ich schon richtig cool. Und was die an Kilometerpauschale kriegen?
Das Finanzamt ist nicht erfreut.
Aber ja, stimmt. Das wird ja auf Kilometer berechnet und nicht nach Fahrzeit. Ja. Das ist richtig genau. Toll.
Ja. Aber irgendwo hast du doch so eine Höchstgrenze.
Ja.
Du hast eine Höchstgrenze. Die erreichen die bestimmt, die Pendler auf der Strecke.
Ja.
Locker. Ich sag mal so, nach Leipzig erreiche ich sie auch. Ich glaube, das sind bei weitem nicht so viele Kilometer.
Hast du deinen Ersteinsatzort in Leipzig hast?
Hatte.
Kannst du da?
Bis zum Jahreswechsel war ich original in Leipzig angestellt. Und ja. Hab mir jeden Tag die, ich glaube, 110, 120 Kilometer, die dann nach Leipzig angefallen sind, die konnte ich dann wieder geltend machen.
Ja.
Da hat ja. Selbst das dagegen gerechnete Jobticket irgendwie nicht mehr viel gebracht.
Aber an dieser Stelle kann ich nur allen Lokführern empfehlen, auch wenn ihr euch damit bisher noch nicht beschäftigt habt, macht so eine Lohnsteuererklärung. Ich bin da auch gerade wieder drin und es ist gerade ätzend, weil ich das Programm gewechselt habe, damit den Daten nicht übernehmen kann und das Zeit kostet. Aber da steckt echt Geld drin, gerade für Lokführer.
Außer ihr wohnt in unmittelbarer Nähe zu eurer Einsatzstelle und seid bei unter einem Kilometer. Da gibt es nämlich zumindest bei der Pendlerpauschale nicht.
Das ist richtig, da gibt es die Pendlerpauschale nicht. Aber schon der Verpflegungsmehraufwand, den du ja pro Schicht kriegst, da unterscheiden sich die Werte zwischen dem, was die Bahn dir anrechnet und dem, was das Finanzamt dir anrechnet. Das heißt, Wenn du das nicht machst, da gehen dir pro Tag irgendwie 5 € oder sowas verloren.
Das ist richtig.
Von daher setzt euch damit auf jeden Fall auseinander.
Wobei ich da aber auch sagen muss, Vorsicht, bei welchem Finanzamt ihr das einreichen müsst, weil es gibt auch Finanzämter, den schickst du das hin und als nächstes kommt eine Antwort zurück, weisen Sie bitte nach, dass Sie eine Fahrtätigkeit haben.
Ja, das hatte ich gerade, musste meine ganzen Reisekostenabrechnungen dann dementsprechend nachreichen.
Genau, ja, gehen nochmal Grüße nach Marzahn-Hellersdorf, ne? Danke, liebes Finanzamt, für eure nette Zuschrift damals. Ich hoffe, mein Schichtkatalog, den ich in dem Jahr gefahren bin, hat euch gefallen.
Das Witzige ist ja, ein guter Freund von mir ist Finanzbeamter. Ich sag jetzt mal nicht wo.
Marzahn-Hellersdorf.
Nein. Und er sagt immer, wenn er so Steuererklärungen mit diesem Verpflegungsmehraufwand sieht, das will keiner haben. Weil sich da rein zu buddeln, in wie viele Schichten ist der jetzt wo, mit welcher Ausbleibezeit gefahren, das ist ätzend. Das ist immer Arbeit.
Ja, spätestens, wenn man dann den ganzen Katalog einfach mal per Fax zugeschickt bekommt. Ups, die wollten Nachweis haben.
Okay, ich musste das unbedingt digital per PDF einreichen, ganz wichtig. Also die wollten das bei mir in Buchholz hier digital haben.
Ja gut, ich meine, bei mir war damals noch 2020 gewesen. Da war man noch so, schicken Sie es uns per Post oder hier alternativ, wir haben eine Faxnummer angegeben. Das können Sie auch machen.
Aha, andere Zeiten.
Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, geht uns der Sebastian ab. Ist es nicht so, dass er irgendwie aufgehört hat? Er fehlt unentschuldigt.
Ausfallart 93, ne, mit Gehaltsabzug, unentschuldigtes Fernbleiben der Podcastaufnahme.
Unentschuldigtes Fernbleiben der Podcastaufnahme mit Gehaltsabzug, auf jeden Fall. Aber leider kriegen wir damit keine neuen Infos aus seinem neuen Arbeitsumfeld. Es würde mich schon mal interessieren, was er da alles so macht. Hin und wieder sieht man ja auf Social Media oder so mal einen Post. Hat er sogar in Campfire schon mal ein Foto davon gepostet, was er da gerade so macht. Sebastian, wenn du das hörst, wir wüssten gerne mehr.
Sebastian, wir vermissen dich.
Sebastian, melde dich.
Sebastian, wo bist du? Hat jemand Sebastian gesehen?
Dann gehen wir doch einfach einen Schritt weiter und kommen vom nicht anwesenden Sebastian zum sehr wohl anwesenden Florian. Florian, was hast du die letzte Zeit so getrieben? Was möchtest du uns erzählen? Was möchtest du unseren Hörern mitteilen?
Zuhörer aus der Folge 94 erinnern sich noch, was war mein Thema letztes Mal? Weißt du es noch, Markus?
Jetzt hast du es hingeschrieben, aber ja, ich weiß noch, du bist aus dem Simulator nicht mehr rausgekommen und hast nur noch LZB ausgebildet.
Ja, und genau so sah auch diese Woche aus. Wobei, nein, ich muss korrigieren, das ging schon letzte Woche so los, hat sich diese ganze Woche gezogen und wird sich dann auch noch die nächste Woche so ziehen. Ich stecke also mal wieder in fast drei Wochen LZB-Ausbildungen drin.
Du musst zwischendurch aber auch was anderes gemacht haben. Ich habe letzte Woche von dir eine Fehlermeldung bearbeitet.
Ja, ich habe zwischendrin mal wieder Theorie ausgebildet und habe dabei, habe ich mal wieder was gemeldet. Das war aber nur ein Tag. Also innerhalb der LZB geht ein Tag, der sich mal über Zugfunk sogar dreht, wie passend zu unserem Podcast-Namen, hatte ich einen Tag mal Zugfunk bei der Eisenbahn unterrichten dürfen.
Ja, du hattest festgestellt, dass wir in den Unterlagen nicht aktualisiert hatten, dass Züge, die mit einem ausgefallenen Zugfunkgerät starten würden, nicht mehr einfach so auf die Strecke gehen dürfen, ne?
Genau so ist es. Ja, da gab es ja diese Regelwerksänderung und das hatte ich dann angemerkt, weil es da halt aufgefallen war in dem Unterricht. Ja.
Aber Florian, wenn du jetzt so viel LZB ausbildest, ich habe da einen ganz sympathischen Kollegen, der würde sich auch noch über eine LZB-Ausbildung freuen. Darf ich den mal an dich weitervermitteln?
Du schick mir alles. Das fällt, glaube ich, auch gar nicht mehr auf. Ich bin immer im Simulator, da sind ständig andere Teilnehmer. Wer da jetzt genau sitzt, ich weiß nicht, ob da überhaupt noch jemand den Überblick hat. Also schick mir den, ich bin sowieso da und mir ist alles egal.
Dann mogel ich dir den einfach mit unter.
Mach das. Ja, ansonsten gibt's bei mir tatsächlich wenig zu berichten, außer der LZB.
Hendrik, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe mich nicht um die LZB gekümmert, tatsächlich so gar nicht. Die hat mich irgendwie die letzten Wochen und Monate irgendwie gar nicht tangiert. Ich hatte bei einer Veranstaltung zu tun, dienstlicher Natur, wo es um Fahrzeuge geht, die, glaube ich, von der LZB noch nicht mal was gehört haben. Es war Dampfloktreffen in Dresden. Und Markus, ich muss ganz ehrlich mit dir sein, mussten wir unbedingt mal eine Videopodcast-Aufnahme machen?
Ja.
Und die kam doch gut an.
Ich habe die Vision, dass es nicht die letzte sein wird.
Die Leute haben sich scheinbar mein Gesicht gemerkt, weil irgendwie wurde ich an jedem Tag mehrmals dann angesprochen und Entschuldigung, bist du der Hendrik vom Zugfunk-Podcast? Ja, hallo, hier bin ich. Maui. Ja. Hat zu vielen interessanten Gesprächen geführt mit Teilen aus unserer Hörerschaft. Also liebe Grüße an alle, die da waren und Hallo gesagt haben, zurück. Waren zwei sehr interessante, spannende Tage, sich da die Beine in den Bauch zu stehen. Merkt man auch ganz schön, wenn man dann 8 Stunden am Stück auf den Füßen unterwegs war. War aber.
Was macht man da so?
Also tatsächlich habe ich mit meinem Kollegen so ein bisschen den Überblick über unseren Stand behalten, also alles, wie sich die DB Regio präsentiert hatte.
Du warst beruflich da?
Ich war beruflich da, ja, genau. Also ich hatte an dem Wochenende sowieso unsere Notdienstbereitschaft vom Kollegen übernommen, der ganz wichtig einen privaten Brunch hatte und da ungern gestört werden wollte. Und ich dachte mir, gut, ich wollte eh zum Dampflok-Treffen mit hin, dann kann ich das Ganze halt auch gleich dienstlich verpacken. dann tut's mir nicht weh, ihm tut's auch nicht weh und war dann eben dort vor Ort und dann hatten wir eben auch noch dort mit den Kollegen aus dem Werk zusammen und mit unseren im Dienst befindlichen Rangierern dann auch noch kurzfristig die vorhandenen Fahrzeuge, die wir gerade irgendwie in Dresden-Altstadt rumstehen hatten, für die Fahrzeugausstellung organisiert und bereitgestellt. Der Kollege, der das Wochenende den RE20, den Zusatzzug, der morgens von Ustin ad Labem nach Dresden fährt und nachmittags wieder zurück betreut hatte, hatte dann auch diese tschechische Zweisystemlok quasi zur Ausstellung mit hingefahren und noch auf die Drehscheibe gebracht, um die Lok dann da auch noch zu präsentieren. Kam auch ganz gut an bei den Leuten, hat auch Spaß gemacht. Also die Leute, die wir da drumherum hatten, das war ein gutes Team, mit dem wir da irgendwie uns, glaube ich, ganz gut präsentieren konnten.
Hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf, das hier sowas zu machen.
In München oder hierher zu kommen nach Dresden, ja, wenn sowas hier ist?
Nein, also ja, das auch. Mit ein bisschen Vorplanung können wir vielleicht einen Stand anmelden, den Zugfunk-Podcast-Stand.
Ach doch, also ich meine, nächstes Jahr ist quasi nicht mehr weit weg.
Wie, das ist einmal im Jahr? Mist.
Ja.
Nee, aber so ein Bahnhofsfest hier in München, Flo, das wäre doch mal wieder was, oder?
Ja, 40 Jahre S-Bahn war damals schön, gell?
Ja.
Ja. Da durften wir sogar an einem Samstag mal ran, ausnahmsweise als Azubis, mit natürlich ausgleichsfreier Tag unter der Woche und pipapo. Aber ich weiß noch, das hatte echt Spaß gemacht, da einfach mal schön die Bahn, ja, oder die S-Bahn zu präsentieren.
Ja.
Durften meine Azubis genau, ja auch machen. Also die waren ja jetzt quasi an dem Wochenende auch komplett mit eingeplant und haben unsere Fahrzeuge vorgestellt und haben eben auch über die Ausbildung zu berichten gewusst. Also gerade für die, die sich interessieren, irgendwann mal so eine Ausbildung als Eisenbahner im Betriebsdienst anzufangen, konnten sich halt dort auch wunderbar informieren.
Schon schön und ich glaube mal was anderes als, ich meine, digital gibt es genug Möglichkeiten, Videos oder was sonst so auf Social Media ist von Bildern, wo dann vielleicht ein Führerstand mal erklärt wird und pipapo, aber halt wirklich mal, ey, jetzt haben wir mal hier so einen Praxistag, wo man sich mal ein bisschen was angucken kann und sich unterhalten kann mit zukünftigen, ja, Kollegen, sei es jetzt Trainer oder sei es auch welche, die gerade schon Azubis sind. So Veranstaltungen sind, denke ich, immer sehr interessant.
Ja, so zum Werben und so, damit die Leute, die überhaupt gar keine Vorstellung haben, was so ein Lokführer oder für mich war es auch der Fahrdienstleiter, der Zugbegleiter oder sowas, was die so tun. Und da einfach so ein unverbindliches Gespräch haben. Ne, du gehst mit dem Vorwand hin, zu einem Fest zu gehen und kommst eventuell mit dem Gedanken zurück, vielleicht könnte man ja da ja tatsächlich arbeiten.
Es gab ja auch schon so Veranstaltungen, wo dann direkt ein Bewerbungsgespräch vor Ort stattfindet. Also, dass man da hingehen kann und am Schluss gehst du dann mit einem Arbeitsvertrag wieder raus aus der Geschichte.
Ja, ja. Gibt's das nicht mehr? Nennt man das nicht Speed-Dating?
Also bei uns zumindest nicht mehr aktuell. Ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen, Dienststellen ausschaut.
Also bei uns tatsächlich auch nicht mehr. Wir hatten das tatsächlich mal vor einigen Jahren auch im Rahmen des Dampflok-Treffens gemacht. Wir hatten das auch schon mal mit unserem Bewerberzug in der Region Südost. Wir haben da so einen fünfteiligen Talent 2 ET442 noch in hübscher Beklebung hier rumfahren, den wir dann auch durch die Gegend gefahren haben und dann Bewerber-Speed-Dating gemacht haben, aber das ist derzeit bei uns zumindest nicht mehr gang und gäbe.
Ja gut, jetzt haben wir aktuell einen relativ gesättigten Markt, was Lokführer angeht, aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen.
Garantiert.
Dann wird das wieder Thema sein.
Genau. Aber ich hatte ja nicht nur das Dampflok-Treffen aufgeschrieben.
Ich wollte gerade sagen, hast du für eventuell noch ein anderes Thema?
Ja, natürlich. Ich habe nämlich meine neuen Azubis kennengelernt. Ich bin die alten aus dem dritten Lehrjahr noch gar nicht ganz losgeworden. Da habe ich jetzt schon mein neues erstes Lehrjahr, die zum 1. September ihre Berufsausbildung bei der DB Regio in Dresden anfangen werden, schon mal kennenlernen können. Wir hatten einen Kennenlerntag, wo wir einfach mal so ein erstes Kennenlernen hatten, Fragen beantworten konnten, weil.
Und warum das wichtig ist, so eine Veranstaltung zu machen, das hört ihr in unserer nächsten Folge.
Genau.
Ja.
Genau. Und dann kürze ich mal ab. mit meinem noch ersten Lehrjahr, war ich nämlich bei der Fahrzeuginstandhaltung in Dessau. Und der geneigte Hörer, der fleißig aufpasst, kann sich erinnern, dass Markus kürzlich sowas Ähnliches gemacht hat mit seinen Azubis.
Ja.
Ne? Ja, bei,
ich war bei Siemens.
Ihr wart bei Siemens. Wir waren bei einem Vertragspartner von Siemens, die quasi die Endfertigung übernehmen. Also Vectron zusammenschrauben.
Ja.
Aber auch Instandhaltung machen und Teile aufarbeiten und. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Markus, es hatte einen sehr, sehr intensiven Marketingcharakter. Also wir sind da quasi so durch, so nach dem Motto, guck mal, hier können wir Eisenbahnfahrzeuge lackieren. Hier bauen wir sie auseinander. Hier bauen wir sie wieder zusammen. Da hinten ist ein Bereich, der ist gerade gesperrt, weil wir bauen. Dort können wir auch nicht hin. Hier machen wir unsere Fahrmotoren und jetzt gehen wir bitte alle wieder zum Ausgang.
Ah.
Das war, also ich sag mal so, wenn die Trainer sagen, die hätten gerne ein bisschen mehr gesehen, tiefer ins Detail geguckt.
Ja.
Ja, okay, ja. Gehe ich mit.
Aber lass mich raten, das haben sogar die Azubis gesagt.
Ja. Und wenn ein Azubi im ersten Lehrjahr sagt, dass das ganz schön wenig war und man sich gewünscht hätte, von den Bauteilen mehr sehen zu können, um sich das auch einfach mal vorstellen zu können, was man vielleicht irgendwo auf so einer 3D-Grafik auf einem Blatt Papier gedruckt oder einer PDF abgebildet, sich irgendwie angucken kann, jetzt mal wirklich sieht, wie das verbaut ist, um sich das einfach auch vorstellen zu können und die Möglichkeit dann doch schon fehlt, das war echt schade.
Ja, aber wir hatten schon beim letzten Mal gesagt, da fehlt halt die Motivation, ne? Also die Fahrzeuginstandhaltung hat halt nichts davon.
Eben, ne? Die haben nichts davon, also die machen davon nichts gut, sondern die, für die ist das, sag ich mal, zusätzliche Arbeit, wenn ja. Wir damit drumherum hüpfen. Und gerade auch im Hinblick auf Arbeitsschutz kann man nicht mal eben sagen, hey, die haben Ausbilder dabei, die kennen die Bauteile, dann lass die doch einfach das da machen. Hast ja wieder ein Thema mit Arbeitsschutz und wo darf man hin, wo darf man nicht hin. Schwieriges Thema.
Tom, an der Stelle würde ich dich mal ganz gerne ins Gespräch reinholen. Vielleicht kurz zur Auffrischung, wer die vergangenen Folgen nicht alle gehört hat. Es gibt ja auch tatsächlich Podcast-Hörer, die lassen einzelne Folgen aus.
Wir sollten Lernerfolgskontrollen schreiben lassen von unseren Hörern
über
die einzelnen Podcast-Folgen.
Genau. Tom, habt ihr sowas in der Ausbildung zum Fahrdienstleiter auch gemacht, dass ihr euch ja Instandhaltung angeschaut habt, also Sachen so ein bisschen über den Tellerrand hinaus geschaut, mehr als das, was ein Fahrdienstleiter jetzt auf einem Stellwerk braucht?
Nein, tatsächlich nicht. Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Das haben wir nicht gemacht. Das kommt immer auf die Eigeninitiative an. Wir haben, das Einzige, was wir mal gemacht haben, ist einen Verschlusskasten aufgemacht im Lehrstellwerk, da war es noch in Regensburg, mittlerweile ist es ja Köln-Delbrück, und da einfach mal geguckt haben, dass, wie das Verschlussgestänge arbeitet. Wir haben sowas tatsächlich nicht gemacht, wir machen wirklich nur eben, wie arbeitet ein Fahrdienstleiter mit der Bedienoberfläche in der ESTW, also den ESTW-Aufbau erklären wir in unseren Seminaren, wie die ESTWs aufgebaut sind, von den Rechnern her. Aber wirklich, dass wir das irgendwie jetzt mal anschaulich sehen können, ist Eigeninitiative der Auszubildenden, leider.
Da ist noch Luft nach oben.
Ja, das ist unheimlich interessant. Aber ja, genau, dazu würde ich gerne später mehr erzählen.
Alles klar. Tom, hast du irgendwas in der Laberecke, was du berichten möchtest?
Ach, da kommen wir auch schon gleich zu später. Sehr gut. Ja, genau, ich war nämlich gestern in Berlin.
Vielleicht muss man ganz kurz erklären für die Leute, die, wie gesagt, nicht ganz so oft zuhören oder die sich auch keine Mitschriften von unseren Folgen machen. Wo bist du?
Ich bin überall in Deutschland. Überwiegend unterrichte ich eben Fahrdienstleiter in Leipzig und in Berlin, beziehungsweise auch in Hamburg ab und zu mal. Und eigentlich das heißt, ist mein Hauptstandort Hamburg. Und ich unterrichte halt eben, also ich bin Trainer für bahnbetrieblich, Zugsicherungstechnik und Signaltechnik.
Ja.
Bahnbetrieblich, genau.
Das heißt, wenn du jetzt sagst, du bist nach Berlin gefahren, dann heißt das, du bist von Hamburg nach Berlin gefahren.
Genau, ich bin von Hamburg nach Berlin gefahren. Das ist vielleicht.
Da ist doch bis Juni irgendwie noch, ich dachte, da haben wir den Eisenbahnverkehr eingestellt. Bist du mit dem Bus gefahren?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Ich bin mit dem Zug gefahren.
Aber also für die Leute, die vielleicht den Scherz von Hendrik und mir gerade nicht verstanden haben, aktuell läuft noch die Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin, die aufgrund der Witterungsverhältnisse im letzten Winter auch noch leider in Verzug gekommen ist und nach aktueller Planung erst im Juni wieder eröffnet werden soll. Und deswegen war jetzt die Frage, wie ist denn der Tom jetzt nach Berlin gekommen?
Durch über Uelzen-Stendal, also Salzwedel-Stendal, über die alte Strecke sozusagen runter nach Berlin, dann Rathenow, wobei Spandau angegriffen und Berlin Hauptbahnhof.
Das klingt nach deutlich außenrum. Warte mal, ich habe Google Maps noch offen.
Ich wollte aber gerade sagen, die haben doch so einen schönen Busverkehr dort organisiert. Also, ich kenne das Spiel ja aus der Zeit, wenn ich meine Eltern besuchen fahre, dass ich Bus fahren darf.
Sind das eigentlich dieselben Busse, die man da jetzt, die man vorher von der Riedbahn, also bei der Riedbahn-Sanierung hat man doch extra Busse gekauft?
Nee, das sind schon wieder andere. Ah, das sind schon wieder andere, aber
sie haben dieselbe Lackierung, ne? Genau. Also ich bin mal mit einem gefahren, und zwar weil zwischen Salzwedel und Uelzen, also zwischen Uelzen und Salzwedel fährt ja eben der RE20, also der Regionalexpress, der eigentlich weiter über Stendal dann runter nach Magdeburg fährt. Der beginnt dann nämlich erst, weil die Strecke ab da ja ausgebaut wurde, extra für die Kernsanierung Berlin-Homburg, ne? Ist die ja dann überwiegend zweigleisig, deswegen beginnt der Zug erst ab Salzwedel, und zwischen Uelzen und Salzwedel gibt es wirklich einen Schienenersatzbus, den man nutzen kann, oder das sind drei Busse, die sogar hintereinander stehen. Ich war da schwer begeistert. Also da passt wirklich so ein kompletter Regionalexpress mit, ich glaube, 4 oder 5 Doppelstockwagen fahren die da rum. Der passt da wirklich rein. Und das sind tatsächlich andere Busse, weil das ist nämlich auch eine andere Busmarke. Das habe ich gemerkt. Aber sie haben dieselbe Lackierung.
Ja, die schreiben doch auch die Busse immer aus, jeweils die da fahren. Ich weiß nicht, ob das da ist, aber irgendwo hieß es auch, hat die DB nämlich nicht den SEV-Verkehr gewonnen, sondern da fährt eine andere Firma dann.
Genau, das war die Strecke.
Also das ist scheinbar für jede Generalsanierung, wird einzeln ausgeschrieben, welches Unternehmen da jetzt federführend die Busse einsetzen darf und entsprechend die Kohle bekommt.
Genau, die DB Infrago, die schreibt nämlich bei den Generalsanierungen, Korridorsanierungen, schreiben die den Schienenersatzverkehr aus, und die haben tatsächlich auch einen relativ umfangreichen Katalog an Anforderungen, die sie an das Unternehmen stellen. Also das müssen dann diese purpur-violett beklebten Busse sein. Die müssen über eine Fahrgastinformation verfügen, die übrigens wirklich gut gemacht ist und fast den aus den Zügen ähnelt. Die Busse müssen bei längeren Strecken sogar mit einem WC ausgestattet sein. Und was ich sehr faszinierend fand, ist, man hat in auf der Korridorsanierung Berlin-Hamburg auch die Kapazitäten immer wieder fortlaufend angepasst. Also wenn ich mich zurückerinnere an November, Dezember, wo ich bei meinen Eltern war, da sind die da teilweise da bei uns durch den Landkreis alle 15 Minuten mit 2 Bussen durchgefahren, je Richtung, was dann aber irgendwann einfach zu viel war, dass man auch mal zusammengestrichen hat und nicht nur heiße Luft durch die Gegend transportiert.
Und man hat witzigerweise sogar bei städtischen, also wir hatten das in München, war eine U-Bahn-Strecke, die U6, letztes Jahr länger gesperrt, und dann hat da tatsächlich auch die Deutsche Bahn gewonnen und ist dann mit diesen lilanen SEV-Bussen, das waren glaube ich tatsächlich die von der Riedbahn, sahen zumindest so aus, und sind halt dann schön U-Bahn-SEV gefahren, und dann stand auch schön in dieser FIS, also in der Fahrgastinfo, DB Regio begrüßt sie im Ersatzverkehr für die U-Bahn-Linie U6. Was ein bisschen kurios war, weil normalerweise die DB natürlich nicht Betreiber der U-Bahn ist.
Witzigerweise steht bei dem neuen Betreiber das aber auch drin, dass die DB Regio begrüßt. Also man hat diese Textzeile nicht angepasst an den neuen Betreiber.
Aber Tom, was wolltest du denn eigentlich erzählen? Jetzt sind wir hier reingegrätscht.
Jetzt sind wir irgendwie komplett vom Thema aufgekommen, genau. Was ich eigentlich erzählen will, genau. Ich war in Berlin, und ich war nicht nur in Berlin, sondern Berlin ist ja riesig, sondern ich war in der Nähe, oder beziehungsweise ich war an der U-Bahn-Station Olympiastadion.
Ja.
Da gibt es was ganz Interessantes. Und zwar, ich weiß nicht, kennt ihr das U-Bahn-Museum Berlin?
Ja.
Nee, mal davon gehört, aber nein, mehr weiß ich nicht.
Also Markus, du warst da schon mal drin.
Ich weiß, dass das da draußen ist. Ich weiß, dass das auch komische Öffnungszeiten hat. Und sehr begehrt ist das auch immer in der langen Nacht der Museen, heißt es, genau. Da sind die auch immer mit dabei. Ich glaube aber wirklich drin war ich tatsächlich noch nicht. Ich war mal in dem U-Bahn-Werk drin, aber in dem Museum noch nicht.
Ich muss mich jetzt outen. Ich wusste noch nicht mal, dass es existierte. Ich war da mit einem Bekannten unterwegs und der hat mir dann eben geschrieben, ja, da ist eine Buchvorstellung. Und ich war da gestern das erste Mal drin und ich war schwer begeistert, weil das war nämlich ein Museum, das überwiegend zur Aufrechterhaltung der Zugsicherungs- und Signaltechnik dient. Das ist...
Dein Thema.
Genau, mein Thema. Das ist mein Thema. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft. Ich glaube, Arbeitsgemeinschaft U-Bahn. AGU, ja, genau. Und da sind teilweise auch Ingenieure beziehungsweise Konstrukteure dabei in dieser Arbeitsgemeinschaft, die auch wirklich diese Zugsicherung und Signal, also diese Zugsicherung von Grund auf bei der U-Bahn Berlin mitkonstruiert haben. Das ist faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Also im Endeffekt habe ich auch gelernt in diesem Besuch gestern, dass die große Eisenbahn sehr, sehr viel von der U-Bahn Berlin genommen hat und selber dann eben dementsprechend verfestigt hat. Sozusagen der Fortschritt bei der U-Bahn Berlin gemacht wurde, bei der BVG, und wir das Ganze dann bei der großen Bahn für uns nochmal im großen Stile umgesetzt haben.
Spannend. Das ist
sehr, sehr spannend. Und da gab es eben auch einen Ingenieur von der BVG, der hat dort eben sein Buch vorgestellt, in dem er eben die Fortsetzung davon eingetragen hat, wie die Zugsicherungs- und Signaltechnik funktioniert, beziehungsweise wie die Entstehung war, wie sie umgesetzt wurde. Und die haben da halt auch wirklich, also der hat da auch wirklich mitgewirkt, aktiv. Das war richtig interessant und hat nochmal ein komplett anderes Bild auf Zugsicherung und Signalsicherung gegeben. Vor allem halt eben auch, wie das Ganze dann auch überhaupt entstanden musste oder entstehen musste, wie die Aufträge zustande kamen, wie überhaupt eben die Deutsche Bahn ans ESTW kam, denn da war auch die BVG der Vorreiter. Sehr interessant. Es war faszinierend. Da ist auch noch so ein wunderschönes elektromechanisches Stellwerk erhalten. Das ist nämlich das von Olympiastadion, das Original. Genau in diesem Stellwerk ist auch das Museum drin. Und das hat auch eine riesengroße Übersichtstafel, in der eben die Gleisfreimeldeanlage, und da war die U-Bahn Berlin auch schon Vorreiter drin, die Gleisfreimeldeanlage, hat nämlich tatsächlich die U-Bahn Berlin durch Westinghouse, also durch die Briten, eingeführt bekommen. Und Siemens fand das überhaupt nicht toll. Die Relais-Technik der Gleisfreimeldeanlage ist nämlich schon seit 1913 bekannt und existent. Aus Westinghouse, von den Briten, für die BVG entwickelt. Also ich war schwer begeistert. Und das ist genau dieser Hintergrund, den man braucht, ne? Oder den man auch mal ein bisschen vielleicht eben auch in die Unterrichte mit eingliedern sollte, dass das, was man eben als Fahrdienstleiter macht, diese Zugsicherungstechnik bedienen, dass das auch einen Hintergrund hat, schwerpunktmäßig, und dass das Ganze auch eine Geschichte hat, die total interessant sein kann.
Zusammenfassend kann man sagen, Tom, du würdest jedem, der in Berlin gerade nichts zu tun hat, ans Herz legen, doch mal zu schauen, ob das U-Bahn-Museum am Olympiastadion zufällig geöffnet hat.
Jede Person, die einfach auch mal wissen möchte, wie Zugsicherung funktioniert, Signaltechnik funktioniert, warum das Ganze überhaupt existiert und ja, dass es halt einfach auch noch mehr gibt als das rollende Rad, das fährt, und obendrauf ist eben ein Fahrzeugaufbau, dem würde ich das definitiv ans Herz legen, dass für den Fahrzeugaufbau, damit denen auch nichts passiert, definitiv auch noch andere Sachen im Hintergrund dementsprechend geplant werden mussten und rübergesetzt werden mussten. Definitiv. Kann ich nur schwer empfehlen.
Alles klar. Hast du noch was?
Ich war in Husum, genau. Ich war in Husum. Im echten Norden.
Wo zum Teufel ist das denn jetzt wieder? Das
genau. Klingt irgendwie nach Norden, nach sehr nördlich irgendwo in Deutschland.
Das ist der echte Norden, so wie die Schleswig-Holsteiner sagen.
Schleswig-Holstein.
Ach so, also genau, noch nicht genau. Dänemark.
Nee, kurz davor. Und ja, vielleicht ein paar Eisenbahn-Enthusiasten kennen wahrscheinlich Husum, weil da es führt ja auch die berühmte Marschbahn entlang, wo ja noch angeblich echte Eisenbahn fährt, ne? Mit der Baureihe 218 und Intercity-Wagen noch.
Ich wollte gerade fragen, meinst du jetzt Vectron und diesen Talgo Intercity-Express-Verschnitt?
Genau, nein.
Echte Eisenbahn im echten Norden.
Aber auch den habe ich gesehen. Auch der hat Testfahrten gemacht, als ich da gerade unterrichtet habe. Und zwar Genau, war ich da zu Gast beim Kunden bei der DB Infrago und habe dort eben einen Fortbildungsunterricht für Bahnübergangsposten gemacht. Wie man denn, auch die brauchen eine jährliche Fortbildung, zwar nur einmal im Jahr, aber wir brauchen auch die. Und da habe ich dann nochmal ein bisschen was über, oder haben wir nochmal ein bisschen was zusammen ausgearbeitet über das phonetische Alphabet, Kommunikationsregeln, Zahlenaussprache nur noch von 1 bis 0. Und ja, dafür durfte man sozusagen in eine Urlaubsregion mal fahren. Das war.
Ich wollte gerade sagen, es gibt auch unangenehmere Arbeitsorte, oder?
Definitiv, definitiv. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mir danach dann auch mal das Stellwerk dann nochmal dort angeguckt, weil ich dort auch eben ja mehr oder weniger positiv bekannt bin. Also ich bin positiv bekannt dort und genau, habe ich mir mal dann dort angesehen, weil in Husum ja jetzt halt auch dann die komplette Insel Sylt gesteuert wird, wie das aussieht. Und ich fand das interessant, denn man hat mir erzählt, davor war sehr, sehr hohes Personal dort, nämlich Dr. Philipp Nagel war die Woche davor dort auch schon. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und ja, die waren auch schon schwer begeistert. Ich war auch schwer begeistert, was du dort eben dann eben, ich sag jetzt mal, für eine Betriebsleitzentrale, es heißt natürlich anders, ist einfach nur ein Stellwerk, so wird das genannt, genau, gesteuert wird. Und dass dort die gesamte Insel Sylt jetzt halt gerade komplett von aus bedient wird, ich finde das faszinierend. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großer, positiver Meilenstein meiner Meinung nach in Sachen Eisenbahn.
Das müssen wir vielleicht noch erwähnen, wer Dr. Philipp Nagel ist.
Das ist der Vorstand der DB Infrago.
Also der Chef aller Fahrdienstleiter.
Sozusagen, genau. Der Chef aller Fahrdienstleiter.
Und Fun Fact, vorher beim Fernverkehr gewesen.
Stimmt, der war davor bei euch, ne?
Ja, der war auch schon mal mein Chef. Ja. Chef. Genau. Ja, ich gebe mir Mühe, meine Laberecke schnell und knapp und kurz und so, ne? Das nicht wieder ausarten zu lassen. Aber Leute, sagt euch die Zugnummer 9591 etwas.
Klingt irgendwie international.
Tatsächlich.
Also irgendwas klingelt da bei mir, dass ich das irgendwo im Süden mal gesehen habe.
In meiner eisenbahntechnischen Verpeiltheit fällt mir sowas gar nicht auf. Ich sage irgendeinem Kollegen, dass ich fahre da zufällig den 9591 und dann er so, was? Den Franzosen? Moment mal.
Ui.
Ja, tatsächlich. Habe ich natürlich nicht schnell meine Französischkenntnisse aufpoliert und eine französische Eisenbahnausbildung. Nein, ich bin den natürlich nur von Frankfurt nach Berlin gefahren. Aber fand ich schon irgendwie cool. Also so internationale Züge fahren ist, keine Ahnung, fühlt sich anders an. Ist ja eigentlich Quatsch, aber ja.
Was fährt da für eine Baureihe? Ist das 407 dann?
Ja,
oder?
Genau. Ah, das ist ja der einzige Franzose, den wir gerade fahren. Also das ist das einzige Fahrzeug, das eine Zulassung hat, nach Frankreich zu fahren, die Baureihe 407. Und die sollte ich da quasi ab Frankfurt übernehmen und nach Berlin fahren, weil der fährt ja, also im Prinzip fährt der von Frankfurt aus Richtung München erstmal, biegt dann leider in Hanau ab, fährt dann ab Hanau dann Richtung Fulda. In Fulda geht's dann, ne, passieren wir quasi die Schnellfahrstrecke Würzburg-Hannover, fahren da aber nicht drauf, sondern fahren auf der anderen Seite dann Richtung Bebra, erreichen Bebra aber auch nicht richtig, biegen kurz vor Bebra rechts ab und fahren Richtung Eisenach, fahren durch Eisenach durch, kommen in Erfurt an, ist dann tatsächlich der erste Halt nach Frankfurt, also war schon relativ lange Fahrzeit hintereinander und ab Erfurt geht's dann quasi über die vorhin schon erwähnte VDE, also Verkehrsprojekt Deutsche Einheit heißt das, ne? Vielleicht haben wir das vorhin nicht, wir sagen immer nur VDE, aber es heißt Verkehrsprojekt Deutsche Einheit. Und das achte Verkehrsprojekt Deutsche Einheit, deswegen VDE 8, in unterschiedlichen Ausbaustufen, deswegen VDE 8.1 und 8.2. Aber das wisst ihr ja alles, weil ihr habt ja eure Hausaufgaben gemacht. Genau, und über die Strecke fährt man dann nach Berlin. Und die Strecke fand ich ganz cool und mal wieder 407 fahren fand ich auch ganz cool. Dass das der Franzose war, das wusste ich nicht.
Aber Markus, sowas weiß man doch.
Ich hätte es auch nicht gewusst.
Flo, du bist entschuldigt. Du bist entschuldigt.
Woran merkt man das? Weil die erste Zahl eine 9 ist? Oder woher weiß ich jetzt, dass das ein Zug ist, der aus oder nach Frankreich fährt?
Ich weiß es auch
das
nicht.
Das weiß man einfach.
Also gibt's noch. Okay.
Markus, wir sind sogar mit so einem Zug mal in der Fahrausbildung gefahren. Der hatte auch eine 95er Zugnummer.
Echt?
Willst, also, ist jetzt deine Erinnerung da schon so dünne?
Ja, ich werd alt.
Markus, wir hatten mal eine Gastfahrt, die hatten wir dann mit dem Tobi gemacht ab Augsburg.
Ach, jetzt. Ja, natürlich, wir sind mal zusammen TGV-Gastfahrt gefahren. Ja, natürlich.
Vor 9 Jahren.
Wow, ist das lange her. Ja. Und das und war
damals
schon.
Damals waren es schon 95er, also 95er Zugnummer. Ja. Wow, ja, dann kann man sich das ja durchaus merken, wenn das so Bestand hat.
Okay. Ja. Nee. Hatte
ich dachte
nicht
mir,
mehr
es gibt doch Zugnummern, da jeder Fahrplanwechsel werden die Zugnummern neu gewürfelt, aber dann scheint es ja bei den Frankreich-Zügen eine feste, eine Konstante zu sein.
Du hast das tatsächlich bei bestimmten Grenzübergängen, dass sich da die Ziffern tatsächlich nicht wirklich ändern, weil sie ja eben weil sie ja international sind und daher auch nicht in dem fremden, ich sag jetzt mal in dem anderen Land, dann eben auch nochmal auftauchen dürfen. Das kann man eigentlich auch ganz gut an den Railjets dann, die nach Österreich fahren, immer wieder erkennen, dass die da auch immer wieder die gleichen Ziffern seit Jahren haben. Also das ist wieder sowas wie mit dem GSMR-Netz, ne? Österreich und Deutschland benutzen ja auch das GSMR, GSMR Austria natürlich in Österreich und eben Germany in Deutschland und daher auch die.
Dass die halt nur einmalig in den jeweiligen Ländern vergeben werden können, ja.
Genau.
Ja, was soll ich sagen? Es ist ja immer so, wenn man sich auf so eine Zugfahrt, auf so eine spezielle Zugfahrt freut, geht immer irgendwas in die Hose, oder?
Was ist diesmal bei dir schiefgegangen?
Ja, also der Zug ist gefahren, wir sind sogar, eine halbe Stunde haben wir gehabt und der war prognostiziert, denn für Berlin, dass er das insgesamt rausfährt, es hat leider nicht geklappt, weil ich irgendwo im Verkehr stecken geblieben bin. Aber wir haben die Verspätung zumindest konstant gehalten, es wurde nicht mehr. Aber was mich wirklich, also die Klimaanlage war kaputt.
Klassiker.
Aber jetzt, es gibt doch jetzt das Eisenbordrestaurant.
also die Klimaanlage war nicht so kaputt, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil, meine Güte, das war im März, da war jetzt das draußen noch nicht ganz so warm, als dass ich eine Kühlung gebraucht hätte. Aber tatsächlich war irgendwie das Thermostat der Heizung defekt und sie hat wohl gemeint, heizen zu müssen. Und zwar dauerhaft.
Unangenehm.
Ja.
Oh, das hatte ich mal um Pfingsten in einem N-Wagen damals noch in Bayern. Draußen 20 Grad, im Wagen 40, weil die Heizung nicht aufgehört hat zu heizen. Ja. Schön.
Vor allem die N-Wagen haben ja nur eine Heizung, ne? Die haben ja noch nicht mal eine richtige Klimaanlage.
Richtig.
Ja. Ja, ist, mein Führerstand. Irgendwann kam die Zugführerin vorbei und wollte mal so wissen, wie es mir so geht und meinte, Mensch, bei dir ist aber warm drin.
Ich möchte.
Hat sie dir ein Eis angeboten?
Nein, hat sie nicht.
Das wollte ich auch gerade fragen. Es gibt doch Eis im Bordrestaurant.
Das wäre ja mal was gewesen. Nein. Ich habe es natürlich versucht zu reparieren, hab da auch die Support-Hotline angerufen, die wir haben. Und Lob an der Stelle, der hat sich echt Mühe gegeben und hat mich dann noch zurückgerufen und hat gesagt, hey, wir könnten ja auch noch das probieren und schaut dir mal das an. Und das habe ich dann, ich bin ja noch so lange durchgefahren, ne? Ich wollte deswegen jetzt auch nicht anhalten. Hab dann also gewartet, bis wir in Erfurt waren und hab dann mal schnell die Klimaanlage neu gestartet. Das hat aber nicht geholfen.
Also dann doch mit offenem Fenster fahren.
Ja, tatsächlich bin ich lange Zeit mit offenem Fenster gefahren. Was, wenn man gerade einem Güterzug hinterher fährt, sogar geht. Ne? Dann trödelst du da mit deinen 100 km/h hinterher und da kann man noch ganz gut das Fenster offen haben. Aber 300 auf der Schnellfahrstrecke dann nicht mehr so ganz so.
Ach, stell dich nicht so an, Markus.
Hast danach eine neue Frisur.
Ja. Oder gar keine mehr.
Hat aber ansonsten Spaß gemacht, dann in Berlin ins Hotel, in die Übernachtung und dann morgens den ersten Zug nach München wieder zurück. Also war insgesamt eigentlich eine ganz, ganz schicke Schicht. Ansonsten habe ich im Prinzip auch das gemacht, was Flo viel macht. Ich bin Simulator gefahren. Ich wollte euch mal, ich meine, ich weiß nicht, ob die Hörer so eine Vorstellung haben, wie Simulation bei uns eigentlich funktioniert. Flo, jetzt werden wir beide von unterschiedlichen Simulatoren sprechen, ne?
Denke auch.
Ja, also wir haben bei der Deutschen Bahn insgesamt 3,5, 4 Systeme zum Simulieren. Klassischerweise vor ganz langer Zeit haben wir uns einen Simulator von der Firma KMW gekauft. Krauss Maffei Wegmann gibt es nicht mehr. Die haben sich jetzt umbenannt, sind fusioniert und heißen jetzt KNDS. Das sind so die am weitesten verbreiteten Simulatoren für Führerstände. Die haben auch bei DB Training das Full-Motion-System. Das heißt, ne, die stehen auf so Stützen und können da halt vollständig bewegt werden, sodass da drin so eine Bewegungssimulation stattfindet und man Beschleunigungs- und Verzögerungskräfte spürt. Dann gibt es diese Simulatoren, gibt es auch ohne Bewegung. Haben wir auch. Und seit einiger Zeit haben wir das sogar in den Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das heißt, wir beim Fernverkehr, aber auch bei Cargo, die haben sich quasi so eine vereinfachte Version davon auch an die Standorte gestellt. Dann gibt es gleichzeitig auch noch ein Konkurrenzprodukt, was vielleicht der ein oder andere auch von zu Hause kennt, und zwar Zusi. Ich persönlich habe auf Zusi 2 das Eisenbahnfahren gelernt, aber zu Hause an meinem Computer. Tatsächlich gibt es von Zusi auch eine Professional-Variante, genauer gesagt von Zusi 3 gibt es eine Professional-Variante, die hat dann auch eine Instruktorstation, wo man quasi auswählen kann, was passieren soll, und der Teilnehmer sitzt dann auch an so einem richtigen Fahrpult, was da so im Führerstand nachempfunden ist.
Ich würde sogar fast sagen, es könnte sein, dass Zusi schon mindestens aufgeholt, wenn nicht sogar überholt hat. Auf der Website von Zusi findet man nämlich auch eine ganze Liste von EVUs und auch Eisenbahnfachschulen, also die, die unabhängig sind, aber auch die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer anbieten. Und da sind tatsächlich sehr, sehr, sehr viele in den letzten Jahren auf Zusi umgestiegen oder auch erst mit Zusi eingestiegen in die Simulationswelt. Also das ist nicht mal so klein, wie es vielleicht noch vor 10 Jahren war, wo noch kaum jemand Zusi Professional in der Ausbildung benutzt hatte.
Ja, hier dürfte der Preis eine ganz große Rolle spielen, denn man kann sich vorstellen, KNDS bzw. KMW, wenn wem das nichts sagt, ich bezeichne die hin und wieder gerne auch als Panzerhersteller, weil tatsächlich ist es die Firma, die den Leopard 2 Panzer herstellt, und so ein Leopard 2 Panzer kostet halt eine 2-stellige Million. Da können wir mit unseren Simulatoren nicht mithalten, und dementsprechend lässt sich die Firma das auch teuer bezahlen. Also die Simulatoren von KNDS sind deutlich teurer als das, was man bei Zusi kauft. Dann gibt es noch einen dritten Anbieter bei uns, das ist Hensoldt. Das ist auch ein Waffenhersteller, und von dem haben wir auch einen Simulator gekauft. Und dann gibt es noch als letzte Variante, wir haben auch auf unseren Lokführer-Tablets so eine ganz abgespeckte Simulation. Stimmt. Hat so einen ganz tollen sprechenden Namen namens Fahrsat. Heißt Fahrsimulation am Tablet. Und genau, diese Simulation verwenden wir. Wie gesagt, ich beim Fernverkehr sitze dann also vor so einer KNDS-Übungsstation, und der Flo sitzt dann vor dem Zusi.
Und ich sitze vor beidem.
Du sitzt vor beidem?
Wir tatsächlich auch vor beiden. Ah. Wir haben nämlich auch die mobile Variante von dem, was damals noch KMW war. Genau. Also wir haben beides Nutzen, aber vorrangig Zusi.
So, und ohne Geschäftsgeheimnisse verraten zu können, packe ich euch mal in die Shownotes, beziehungsweise in das Kapitelbild und natürlich auch in Campfire ein Bild meiner Instruktorstation. Wenn ich da also am Simulator sitze, dann sieht das bei mir genauso aus. Ich habe da also eine Anzeige, was der Lokführer vorne auf seinem Tacho hat, ne? In der Fachsprache das MFD genannt. Zumindest bei uns beim Fernverkehr. Andere EVUs nennen das auch gerne anders, weil das herstellerabhängig ist. Ich sehe den Fahrplan des Teilnehmers, das also, was er auf seinem Tablet hat. Ich sehe den Funk. Ich sehe natürlich die Streckensimulation, sprich, wenn der Lokführer nach draußen schaut, was er da sieht. Und gleichzeitig habe ich da noch ein Bedienpult für den Funk. Das ist das, was ihr ganz unten links seht. Da kann ich also den Lokführer mit anrufen, beziehungsweise einen Notruf auslösen. Da gibt's auch so ein Headset, das ist das, was da in der Mitte steht. Und ja, dann ist halt die Hauptbedieneinrichtung dieser ja etwas altertümlich anmutende Bedienbildschirm dort von der Firma KNDS, steht auch drauf.
Ich wollte dich gerade fragen, Windows 95 war damals noch nicht entwickelt worden, oder?
Ja, die Software ist alt. Also die ist wirklich, wirklich alt. Die stammt aus Anfang der 90er Jahre und genau so sieht es auch aus. Hm. Und lässt sich auch genau so bedienen. Es ist ein Krampf. Also bitte glaubt nicht, dass da irgendeine Usability, UI-Design oder sonst irgendwas hintersteckt.
Aber genau da unterscheiden sich ja beide Systeme, also KNDS und SUSE ja phänomenal. Also es gibt ja Funktionen, da bist du froh in KNDS, dass du die nutzen kannst und damit rumspielen kannst, weil sich das super einfach nutzen lässt. Das hast du dann beim SUSE nicht, dafür hast du dann beim SUSE ganz andere Funktionen drin, die du beim KNDS wieder vermisst.
Ja, aber definitiv. Tom,
beim KNDS, glaube ich, hast du ja auch gar keine, also beim KNDS hast du ja keine Fahrstraßen, ne, die jetzt irgendwie gefahren werden, sondern du musst ja die Weichen einzeln stellen, oder täusche ich mich da?
Ja, genau. Also in der Stellwerksimulation ist das natürlich ein Graus, was leider auch immer wieder zu Fehlern führt, weil Signale nicht mitkommen und dann fährt der, also da ist keine Fahrstraßenlogik drin. Wenn du nicht aufpasst, jagst du den mit der vollen Streckengeschwindigkeit in die 40er Weiche rein.
Geht bei SUSE auch, wenn man öfter mal hinklickt, dann also vom Grundsatz hast du ja so eine Start-Ziel-Logik, kannst aber Fahrstraßen auflösen, nochmal drücken und irgendwann wird die Fahrstraße eingestellt und da könnte dooferweise auch ein Gegenzug dann entgegenkommen. Ja. Also aufpassen muss man bei beiden Systemen, dass man als Trainer aber nicht allzu viel falsch macht.
Aber man kann zumindest, sage ich mal, wenn man jetzt mit den Hauptfunktionen für Zugfahrstraßen arbeitet, jetzt nicht einen Teilnehmer versehentlich mit Streckengeschwindigkeit durch die Weichen jagen, sondern man kann da eigentlich sich in den meisten Fällen relativ gut drauf verlassen, dass zumindest von der Signalisierung her alles passt.
Ja. Ja. Das führt dazu, dass man als Trainer hier gefordert ist. Wirklich. Wenn ich hier so ein Simulator-Training mache und das möglichst anspruchsvoll und fordernd auch für den Teilnehmer machen will, dann ist das für mich als Trainer ganz schön herausfordernd. Weil ich zum einen muss mir die Szenarien an sich natürlich überlegen, was will ich machen. Ich muss sie denn in den Simulator an der richtigen Stelle eingeben und auslösen. Das muss natürlich auch inhaltlich an der Stelle irgendwie Sinn machen. Ich muss jetzt dem Simulator natürlich nicht Stück für Stück sagen, was er machen soll. Ne? Also wenn ich dem Teilnehmer einfach plötzlich da so ein Signal, zum Beispiel kurz bevor er drüber fährt, auf Halt stelle, dann weiß der Simulator schon, dass er jetzt eine PZB-Zwangsbremsung auslösen muss. Also die Logik ist dann doch schon drin. Aber ich bin natürlich derjenige, der dann wieder überwachen muss, macht jetzt der Teilnehmer daraufhin alles richtig. Das heißt, ich muss mir nicht nur die Szenarien überlegen und ausdenken und anlegen, ich muss dann auch kontrollieren, läuft das alles jetzt genau so ab, wie das sein soll und wie das Regelwerk vorgibt. Da sind andere schon weiter, muss man ehrlich sagen. Also es gibt Systeme, nicht bei uns im Konzern, aber es gibt ja noch andere Hersteller drüber hinaus. Die sind da schon ein Stückchen weiter und kontrollieren viel mehr, was der Teilnehmer da macht, was mich als Instruktor sogar so weit entlastet, dass das an anderen Systemen sogar so weit ist, dass ein Instruktor mehrere Lokführer gleichzeitig in Anführungszeichen bespielen kann.
Bei unserer Stellwerksüberwachung ist das zum Beispiel auch so. Also es ist so ähnlich. Da ist das ehrlich gesagt schon sehr komfortabel aufgebaut, dass du sozusagen als Instruktor, sage ich jetzt mal, so, da nennt man das tatsächlich den Fachtrainer für die Überwachung an der Simulation oder den Trainerbahnbetrieb für die Überwachung an der Simulation, dass du da eben wirklich nur eben die Störung eingibst, die taucht dann irgendwann plötzlich auf. Das Einzige, was du einsetzen musst, sind die Zugfahrten, dass die stattfinden. Den Rest ist wirklich einfach nur Beobachten des Teilnehmenden und eben die Unterlagen kontrollieren des Teilnehmenden. Also wirklich so, dass du auch wirklich deine Überwachung machen kannst. Das ist also sehr entspannt. Du darfst ihm sowieso keine Tipps und Hinweise geben. Ne? Der muss wirklich so wie auf einem richtigen Stellwerk auch eben dementsprechend eben die Situation abarbeiten. Und man muss ehrlich sagen, das ist echt fortschrittlich.
Ja, genau, das ist noch eine Aufgabe, die bei uns natürlich noch hinzukommt. Ich muss natürlich auch alle anderen Mitglieder der Eisenbahn spielen. Also bin Fahrdienstleiter, ich bin Zugführer und ich bin auch die Verkehrsleitung, das bin alles ich. Das heißt, die Kommunikation muss ich auch noch zu 100% simulieren. Ja. Ja, es ist zum Glück so, dass wir in Prüfungen, also ich habe da Prüfungsvorbereitung gemacht, ne? Das heißt, im Rahmen der Abschlussprüfung zum Lokführer, im Rahmen dieser Prüfung zur Zusatzbescheinigung muss man ja seit 2 Jahren, glaube ich, ist es, jetzt auch so eine Simulatorprüfung machen. Und da sitzen die glücklicherweise dann zu zweit, weil das echt herausfordernd ist. Die fahren dann ein festgelegtes Szenario ab.
Ja.
Das entlastet natürlich die Bedienung deutlich. Das heißt, da ist schon, sind die Sachen schon vorprogrammiert. Das heißt, dann ist es in der Prüfung so, dass der eine Prüfer sich mehr darauf konzentriert, den Fahrdienstleiter zu spielen und der andere dann mehr so die Kontrolle des Teilnehmers macht. Ja.
Wir haben auch teilweise so vorgefertigte Drehbücher und vorprogrammierte Fahrten. Das heißt also, wo man jetzt gerade jetzt, weil ich ja hier LZB und so, ja, der LZB Gegengleisfahrauftrag, da ist ja was relativ Seltenes und wir haben so eine fiktive, so eine Übungsstrecke, da geht der nicht, dann könnten wir unsere Stammstrecke auch fahren, die ist auch in ZUSI Professional nachgebildet, den gibt's da auch nicht und dann gibt's halt extra ein ganz kurzes Szenario für diesen LZB Gegengleisfahrauftrag, wo dann schön am entsprechenden Hauptsignal, also an der LZB-BK, wo halt ein Hauptsignal sich befindet, ein ZS8 blinkt und so. Und da muss ich gar nichts machen, da ist alles programmiert, da gibt's ein Drehbuch, da steht genau drin, an welcher Stelle wird der Auftrag gegeben, welche Geschwindigkeit hat der Lokführer zu fahren. Und ich muss nur gegenchecken, ob alles passt. Dagegen sind diese freien Geschichten, wie du jetzt das bei einer Prüfungsvorbereitung beschreibst, wie du schon sagst, verdammt anspruchsvoll. An welcher Stelle baue ich was am besten ein? Was muss jetzt derjenige, der fährt, der Teilnehmer beachten? Was muss ich beachten? Wenn er über einen Funk sich bei mir meldet, wenn er jetzt zum Beispiel die BZ anrufen soll, muss ich prüfen, hat er jetzt wirklich die Taste für die BZ gedrückt? Muss ich mich als BZ melden, als Disponent? Oder hat er die 2 gedrückt? Melde ich mich als der zuständige Fahrdienstleiter? Da ist man als Trainer schon sehr gefordert, ja.
Das ist bei uns in der Fahrdienstleiterausbildung auch nicht wirklich anders. Also muss ich tatsächlich noch mal ein bisschen zurückrudern. Da musst du ja auch eben dementsprechend die für die entstehungsveranlassende zuständige Stelle noch mitgeben als Trainer. Und das ist wirklich, also so ein Praxistraining, also das heißt ja bei uns Praxistraining, muss ich auch sagen, ist ebenso anstrengend. Das ist nur die Überwachung und die Simulation, wo wirklich alles vorgegeben ist. Und das ist wirklich relativ einfach, weil man da halt schon fertiges Personal hat, ne? Man muss da nicht mehr so richtig tiefgründig ausbilden, sondern man überwacht das ja nur. Aber wenn wir dann wirklich jetzt eben nochmal eben so eine Übungssimulation machen, also wirklich ausbilden, dann weißt du nach dem Tag, was du getan hast bei bestimmten Störungen.
Ja, gut. Machen wir an das Thema Simulator einen Haken, wenn ihr da noch Fragen habt. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Ich würde noch eine ganz kurze Hausmitteilung mitgeben. Vielleicht ist es dem einen oder anderen in den letzten Monaten aufgefallen. Unseren Teammitgliedern ist es aufgefallen. Unsere Webseite wurde mal wieder gehackt. Zum Glück muss ich mich dann nicht alleine drum kümmern. Wir haben unseren Server-Admin, den Micha, der dann auch alle stehen und liegen lässt und an den Rechner springt und sich anschaut, was da jetzt ist. Also man hat mal wieder unser WordPress aufgemacht. Eventuell war das noch Reste von dem alten Hack. Da ist also eventuell noch eine Hintertür offen geblieben, die wir nicht gesehen haben oder die durch ein eingespieltes Backup wieder reingekommen ist. Wir hoffen mal, dass es jetzt zu ist. Aber sollte euch irgendwas Komisches auffallen, ne? Weiterleitung an Seiten, die definitiv nicht zu uns gehören oder irgendwelche Posts, die nicht zu uns gehören, dann schreibt uns da gerne schnell eine E-Mail oder auf Social Media, damit wir da möglichst schnell reagieren können.
Markus, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war im Sendungsplan ganz kurz irritiert, ob du jetzt hier das Kochstudio aufmachen willst oder was du mit Hack meinst. Aber gut.
Nein, nein, nein. Wir kochen nicht. Wir kochen nicht. Gut, ich möchte mal unser Ablauf etwas umdrehen. Normalerweise kommen wir erst zum Schluss zum Feedback, aber da wir dieses Mal ein spezielles Feedback haben, würde ich das mal hier in die Mitte reinnehmen. Ich lese euch mal ein Feedback vor, das wir zur Folge 92 vom Michael per E-Mail bekommen haben. Zu der Frage, warum nach PCP-Zwangsbremsungen am Hauptsignal ein Befehl zur Weiterfahrt erforderlich, kann ich die in der Folge geäußerten Vermutung nicht teilen, dass der Fahrdienstleiter sich durch diese Regelung sein Stellwerk genau anschauen soll. Das muss ja auch in anderen Situationen, in denen ihm eine PCP-Zwangsbremsung gemeldet wird, um festzustellen, dass die PCP-Zwangsbremsung eindeutig nicht an einem Hauptsignal, Sperrsignal oder Signal NE1 eingetreten ist. So, jetzt geht's darum, ich habe mich dazu hinreißen lassen, die Frage zu beantworten, warum muss man manchmal nach so einer PZB-Zwangsbremsung einen schriftlichen Befehl schreiben? Ne, schriftlicher Befehl heißt, beide, Lokführer und Fahrdienstleiter, setzen sich hin, füllen zusammen ein Papier aus. Also der Fahrdienstleiter füllt zuerst im Prinzip seins aus und dann diktiert er dem Lokführer, was er da aufgeschrieben hat. Während es bei anderen Zwangsbremsungen so ist, dass er einfach sagen kann, ja, du hast meine Zustimmung, du darfst weiterfahren. Und wie das in der Folge klang, wir hören mal rein, was ich da gesagt habe. Und dann geht es natürlich bei diesem schriftlichen Befehl in solchen Fällen auch darum, um auch die Aufmerksamkeit des Fahrdienstleiters auf seine Tätigkeiten hier zu erhöhen. Dass er eben nicht sagen kann, ja, ja, passt schon, fahr mal weiter, ich habe gerade ganz andere Sachen zu tun. Sondern ich zwinge ihn in dem Moment dazu, sich mit seinem Stellwerk, mit seiner Anlage auseinanderzusetzen und sagen, ja, okay, wenn ich jetzt schon was schreiben muss, dann kann ich da auch mal genau hingucken, was ist denn jetzt passiert, wie ist denn der aktuelle Stand. Wenn man einfach immer nur die mündliche Zustimmung daher nimmt, dann ist die halt schnell gesagt.
Ja.
Ich glaube, der Michael, der selbst auch Fahrdienstleiter ist, fühlte sich da in seiner Berufsehre ein wenig gekränkt, dass ich ihm indirekt unterstellt habe, er würde sich sein Stellwerk nicht genau anschauen. Und jetzt haben wir ja praktischerweise einen Ausbilder für Fahrdienstleiter heute mit dabei, der mir, nachdem er das gehört hat, auch gesagt hat, Markus, so richtig bin ich mit der Aussage nicht zufrieden. Wir spielen mal den Fall jetzt einfach durch. Ich bin in deinem Bahnhof oder auf deiner Strecke, wir nehmen nicht den Bahnhof, wir nehmen eine Strecke, ich bin auf deiner Strecke, fahre da in meiner entspannten Lokführerhaltung und plötzlich Sprachausgabe, Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung. Ich fahre hoch. Was ist hier los? Reiße das Führerbremsventil in die Schnellbremsstellung. Mein Finger rast zum Sandtaster, reißt den nach hinten und wir kommen mit quietschenden Rädern wenige hundert Meter später zum Stehen. Ich schaue mich um, orientiere mich. Ich quittiere das Ganze mit der Freitaste. Ich sehe, die Zwangsbremsung löst wieder. Aha, es war also eine PZB-Zwangsbremsung. Gut, Fahrdienstleiter. Zugfunkgerät, ich drücke die 2, man sagt immer, man drückt die 2, weil auf der Taste steht halt eine 2, da drücke ich jetzt drauf, es klingelt und der Tom geht ran. Was sagt der Tom?
Hier ist Fahrdienstleiter Mittelstadt.
Ah, grüß dich Mittelstadt, hier ist Zug 4711. Ich habe eine PZB-Zwangsbremsung erhalten, habe bis zum Stillstand gesandet und stehe jetzt im Kilometer 15,2. Ich kann irgendwie nicht erkennen, was das für eine Ursache war. Ich habe aber auch kein Signal gesehen.
Ich wiederhole, du stehst im Kilometer 15,2. Ich guck mal. Aha. Okay. Ja, da war ja auch kein Hauptsignal in der Nähe, ne?
Nö, überhaupt nicht.
Genau. Und deine Zwangsbremsung hast du auch nicht an dem Hauptsignal bekommen.
Nö, ich bin hier mitten auf der freien Strecke, da war nix.
Nö, ist mir auch nichts wirklich bekannt. Alles gut. Dann darfst du weiterfahren.
Ich wiederhole, Zug 4711 darf weiterfahren.
Richtig.
Ah, so, jetzt haben wir das einmal 1:1 durchgespielt. Jetzt die Frage, als ich dir das gesagt habe, was ich erlebt habe, was hast du jetzt auf deinem Stellwerk gemacht?
Ja, ich habe einmal geguckt, ob mir irgendwas vorliegt und da das nicht der Fall war, beziehungsweise erstmal geguckt, in welcher Position bist du überhaupt, wo bist du zum Halten gekommen und ja, hab das dann eben nochmal von meiner Streckeneinrichtung aus geguckt.
Genau, also du musst ja zum einen, musst du ja gucken, ich habe gesagt, ich habe bis zum Stillstand gesandet, deswegen musst du erstmal gucken, ist da überhaupt noch, wird dir noch angezeigt, dass der Zug die Strecke belegt? Und dann guckst du halt, wahrscheinlich ist die Fahrstraße doch festgelegt, ne? Also wenn ich jetzt mal so vom klassischen Spurplan Drucktastenstellwerk ausgehe, ist ja so eine Fahrstraße, die weißen Lämpchen, da guckst du jetzt nach, sind die weißen Lämpchen noch da?
Ja. Also okay, wir sind beim selbsttätigen Streckenblock, sorry. Das, genau.
Ja,
das wusste ich nicht.
Das ist jetzt, genau.
Aber ich dachte gut. Jetzt, wir wollten das ein bisschen allgemein machen, weil zum Beispiel beim Felderblock hast du ja tatsächlich sowas wie die Festlegung gar nicht, ne? Da hast du halt eben deine Strecke, unendliche Weiten. Ah, und auf einmal kommt da irgendein, zum Beispiel so ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt, der zugebissen hat, ne? Was willst du da großartig noch machen, ne? Also ganz ehrlich, natürlich auf der Strecke, ne? Selbsttätiger Streckenblock muss da gucken, sind eben noch deine, seine Zugfolgeabschnitte festgelegt, ne? Sprich eben deine Blockabschnitte auch wirklich, haben die auch noch einen Festlegemelder, dementsprechende Techniken.
Okay, aber siehst du, das ist genau die Perspektive, die ich als Lokführer nicht habe. Ich denke mir, naja, der hat ja irgendeine Gleisfreimeldeanlage, da wird irgendwas rot und weiß leuchten und dann guckt er da halt hin. Und du so, naja, du musst mir erstmal sagen hier, mit welchem Streckenblock du denn hier unterwegs bist. Darauf kommt ja an, welche Melder ich jetzt hier auswerten soll. Das ist ja, genau.
Oder vielleicht haben wir gar keinen Streckenblock, ne? Dann wird's noch interessanter.
Genau, dann ist auch egal, dass ich sage, dass ich es gesandet habe, weil...
Aber das weißt du ja erstmal nicht. Das weißt du ja erstmal nicht, ne?
Genau.
Und genau.
Ich als Lokführer weiß das überhaupt nicht. Ich gebe alle Informationen, die ich weiß, gebe ich jetzt erstmal an dir und du musst das Konglomerat ja zusammensammeln. Was hat mir der Lokführer gesagt, was gerade passiert ist und was zeigt mir mein Stellwerk an? Und du guckst jetzt halt wirklich genau, was ist auf dem Stellwerk passiert, wer sind noch die Melder da, die da sein müssen, wird der Zug angezeigt und so weiter.
Genau.
Und wenn du dann feststellst, nö, einer Weiterfahrt steht jetzt nichts entgegen und wir haben auch festgestellt, ja zusammen, das war ja ganz wichtig, dass diese Zwangsbremsung nicht irgendwie an so einem Hauptsignal, Sperrsignal oder NE1 stattgefunden hat, dann einigen wir uns da drauf, das passt schon.
Jo, genau.
Jetzt ist der andere Fall, und das ist jetzt der viel kritischere, die gleiche Situation, aber in diesem Gespräch sage ich, ich glaube, die Zwangsbremsung war genau auf Höhe des Einfahrsignals.
Ja.
Dann, was machst du jetzt mit deinem Stellwerk?
Nach wie vor tatsächlich das Gleiche, halt bloß nicht bei der Strecke, sondern im Bahnhof, ne? Das Gleiche eben, was ich auch ganz normal bei einer ganz normalen Fahrt machen würde. Und zwar prüfe ich nochmal eben meine Anzeigenmelder beziehungsweise meine Einstellungen, ne? Auf dem mechanischen Stellwerk hat man ja wenig Anzeigen und Melder, dass man da halt eben nochmal alles eben richtig eben wirklich gemacht hat, dass auch wirklich alles richtig steht, sozusagen, dass ich wirklich auch richtig gearbeitet habe, dass das Stellwerk auch richtig gearbeitet hat. Und wenn wir das dann abgeschlossen haben, dann sind wir im wunderschönen neuen Prozess Zugfahrt mit besonderem Auftrag, den wir jetzt aufklappen, weil du ja an einem Einfahrsignal wahrscheinlich definitiv die Zwangsbremse bekommen hast.
Aber du hast doch jetzt das Gleiche definitiv gemacht? Wo ist jetzt der Unterschied? Warum ist jetzt so ein großer Aufwand, obwohl du die gleichen Melder ausgewertet hast und dir dein Stellwerk angeguckt hast? Warum muss ich jetzt mit dir diesen Befehl schreiben? Und vorhin hast du gesagt, ja, das passt schon, von zu.
Da hattest du noch die Zustimmung vom rückliegenden Hauptsignal. Das heißt, ein Hauptsignal hat dich nicht sozusagen zwangsgebremst, ne? Wenn dich aber ein Hauptsignal oder Signal NE1 oder eben ein Sperrsignal, ne, in Höhe eines Einfahrsignals oder Blocksignals zwangsbremst, dann haben wir eine komplett andere Logik. Dann erlischt sozusagen deine Zustimmung, die ich dir erteilt habe, dieses wunderschöne grüne Licht, erlischt dann komplett. Wir machen dann komplett nochmal ein neues Buch auf und sagen, okay, du bekommst eine erneute Zustimmung von mir. Ich muss dementsprechend auch nochmal alles erneut machen, ne? So wie es mein Arbeitgeber von mir verlangt. Und muss halt dann dementsprechend dann eine Zugfahrt mit besonderem Auftrag durchführen.
Das heißt, der Unterschied ist gar nicht die Tätigkeit, die du an der Stelle machen musst, sondern der Unterschied ist mehr so rein bürokratisch irgendwie zu sagen, naja, du hast halt keine Erlaubnis mehr weiterzufahren. Also die hast du normalerweise durch das Signal, an dem du vorbeigefahren bist. Aber jetzt bist du ja potenziell an keinem fahrzeigenden Signal vorbeigefahren. Das heißt, dir fehlt jetzt einfach der Passierschein.
Genau. Dir fehlt einfach sozusagen der Token. Also der Staffelstab, ne?
Passierschein A38, den ich normalerweise vom Signal bekomme, den habe ich jetzt nicht bekommen. Deswegen fehlt mir jetzt die Erlaubnis. Und jetzt musst du mir diesen A38 geben.
Neu erteilen, genau. Mit Stempel,
Und weil du das jetzt quasi manuell machst und nicht durch eine Stellwerkslogik, deswegen ist das jetzt so ein komplizierter Prozess mit, hast du gerade gesagt, Zugfahrt mit besonderem Auftrag.
Mhm, genau.
Okay. Ja, ich hab's verstanden. Ich nehme meine Aussage aus der 92 zurück und entschuldige mich hiermit bei allen Fahrdienstleitern, ihn unterstellt zu haben. Sie würden sich ihr Stellwerk nicht korrekt anschauen. Sehr schön. Machen wir an dieses kleine Mini-Hauptthema einen Haken und kommen in unsere
Presseecke.
Das R
freut nicht.
Die TZ hat einen, ich weiß gar nicht, was das war, ein Kommentar? Nein, es war schon ein Artikel, ne?
Eine Kolumne. Steht zumindest im Link.
Eine Kolumne?
Ja, Carla Kolumna.
Auf der Seite? Carla Kolumna, ja, auf der Seite steht das nicht.
Aber in der URL.
Ja, das sehe ich mir jetzt als Leser der Zeitschrift wahrscheinlich, also der Online-Ausgabe, nicht so wirklich gleich die URL durch. Ich sehe, es sieht für mich aus wie ein recherchierter Artikel.
Dann, lieber Markus, müssen wir dich, glaube ich, nochmal in die Oberstufe, in den Deutschunterricht setzen, wo wir auseinandernehmen, welche verschiedenen Arten der Berichterstattung es in den Medien gibt.
Ja, ach, das gut, muss doch.
Gut, dass ich nur Realschule habe und der Kelch an mir vorübergegangen ist. Ich habe da nie eine Unterscheidung kennengelernt.
Ja, also an der Stelle, liebe TZ, ich würde mir wünschen, dass sowas eindeutig gekennzeichnet ist. Worum geht's? Die TZ schreibt: Eine Wutrede, liebe Deutsche Bahn, hört auf, mich jeden Morgen anzulügen. Von Klaus Maria, der heißt tatsächlich Klaus Maria Mehr. Ich dachte, das wäre jetzt der Link, wo man auf mehr klicken kann.
Du meinst, der Name zu lang, wir müssen es abkürzen und du klickst ja, auf mehr, genau, um alles sehen zu können. Ja.
Entschuldigung. Also Klaus Maria Mehr schreibt: Ich sitze gerade im Zug und bin stinksauer. Nicht, weil der Zug 54 Minuten Verspätung hat. Das bin ich gewohnt. Aber dieses Gaslighting am Gleis ertrage ich nicht mehr. Moment, ich muss kurz googeln, was Gaslighting heißt.
Hier Fahrstuhlmusik einspielen.
Oder Tippgeräusche.
Aha. Ich hab's Fahrstuhlmusik untermalt mit Tippgeräuschen. Wie an so einer schlechten Telefonhotline, wo es klingt, als würde jemand gerade im Callcenter schon eifrig an deinem Vorhaben tippen.
Als Gaslighting wird in der Psychologie eine Form von psychischer Manipulation bezeichnet, mit der der Betroffene gezielt desorientiert, verunsichert und im Realitäts- und Selbstbewusstsein allmählich beeinträchtigt werden. Aha.
So was machen wir am Bahnsteig? Verrückt.
Leugnen von Tatsachen, Verdrehen der Realität, Schuldumkehr, Isolation, hinterlistiges Vorgehen.
Ah ja.
Ich wusste
jetzt gar, bin ich gespannt.
Also ich wusste gar nicht, dass wir mit solch einer Energie unsere Fahrgäste am Bahnsteig informieren.
Regensburg, München. Vorweg, ich fahre gern mit dem Zug. Klack, 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 klack. Ein Geräusch, das ich lieben gelernt habe. Dabei der Blick auf die bayerische Landschaft. Oder auf den Laptop. Ein Vorteil, ich kann im Zug arbeiten. Das ist auch gut so, weil ich seit einer Dreiviertelstunde im Büro hätte sein sollen. Diese Zeilen schreibe ich aus dem Alex auf der Strecke Regensburg-München. Er hat derzeit 54 Minuten Verspätung. Ich bin großer Alex-Fan. Ich finde, diese gemütlichen Abteilzüge, wo man abends sogar das Licht dimmen kann, schlagen jeden DB Regionalexpress. Das leere, warme Abteil entschädigt für die knappe Stunde Bibbern auf einem Bahnsteig im Regensburger Donaunebel. Also muss man hier vielleicht für die Ortsunkundigen erklären, der Alex ist eine Privatbahn, hat hier in München früher mal ein größeres Netz betrieben, ist quasi jetzt etwas zurückgeschrumpft und fährt quasi nur noch auf der Strecke Regensburg-München beziehungsweise dann die Verbindung nach, die fahren bis Prag, oder?
Ja.
Ja. Und gehört eigentlich der, also die Firma, die dahinter steckt, heißt Länderbahn. Alex ist nur so ein Markenbegriff. Und die Länderbahn gehört zum Großteil der italienischen Staatsbahn.
Ja, also Nitinera, aber Nitinera gehört ja der italienischen Staatsbahn, genau.
Ja. Der Autor schreibt weiter. Was mich dafür immer wieder richtig wütend macht, ist diese DB-Salami-Taktik. Man könnte auch sagen Gaslighting. Schönes neudeutsches Wort. Und ich falle jedes Mal aufs Neue darauf rein. Immerhin erfahre ich schon 20 Minuten vor Abfahrt, planmäßig ginge es um 7.51 Uhr los, dass nicht alles glatt läuft. 10 Minuten Verspätung. Wer die Strecke Regensburg-München kennt, weiß, das ist nichts Ungewöhnliches. Irgendwas ist da immer. Und ich habe mich angepasst. Ich arbeite routiniert, aus dem Zug und Termin im Pressehaus mache ich frühestens ab 10.30 Uhr. Alles andere wäre grob fahrlässig. 10 Minuten Verspätung. Also gut, das ist erwartbar. Eine Kaffee holen lohnt sich nicht, wäre auch zu knapp. Dann gegen 8 Uhr. 21 Minuten Verspätung. Warum 21 und nicht 20, bleibt mir ein Rätsel. In jedem Fall wieder angebliche 10 Minuten, bis der Zug abfährt. Ach was, ich riskier's. Ich hol mir einen Kaffee. Als ich die Treppe zum Bahnhofsgebäude hinunterhechte, springt die Anzeige kurzzeitig auf 15 Minuten. Der Zug wäre demnach in 4 Minuten da. Ich bleibe unschlüssig auf halber Höhe stehen. Gehe wieder einen Schritt zurück Richtung Bahnsteig und führe einen inneren Monolog. Warum bist du so feige? Du weißt doch, dass es noch länger dauert. Die Bahn spielt nur ihr schmutziges Spiel mit dir. Hol dir einen Kaffee. Ich fluche. Steuere den nächsten Jormas an. Anmeldung der Redaktion. Jormas ist eine hier vor allem im Süden sehr verbreitete Kette von, wie nennt man sowas?
Reisebedarf.
Oder genau, Reisebedarf, Kiosk. Kiosk, ne?
Ja.
Genau, Reisekiosk.
Und in Dresden, der hat immer noch nicht aufgemacht.
Bei uns in der U3, der hat zugemacht.
Das ist auch frech.
Genau, ist vor allem an Bahnhöfen sehr verbreitet. Ich fluche, steuere den nächsten Jormas an. Als ich außer Atem ans Gleis zurückkomme, heißer Kaffee rinnt über meine Hand, springt die Anzeige auf 25 Minuten. Und die Stimme aus meiner persönlichen Hölle spricht wieder zu mir.
Information zu RE23 von Regensburg Hauptbahnhof über Neufahr Niederbayern und Freising. Heute ca. 25 Minuten später. Grund: Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Wir bitten um Entschuldigung.
Ich frage mich, wer ist hier wir? Ist das Majestätsplural? Hält sich die Stimme für so eine Art König des geheimen Bahnwissens? Ich fände das charmanter als die eigentliche Antwort. Das ist so ein typisches Konzern-Wir. Uns gibt es nicht wirklich. Wir sind viele. Wir könnten der Disponent sein. Oder der Fahrer des Güterzuges, der die Strecke blockiert. Wir könnten auch die Politikerinnen und Politiker sein, die über Jahrzehnte die Sanierung der Gleisinfrastruktur verpennt haben. Das alles können wir sein. Du darfst entscheiden, während du auf deinen Zug wartest. Tatsächlich interessant, der Flughafen-Express zwei Gleise weiter soll pünktlich um 8.16 Uhr fahren. Kurz erwäge ich den Sprint, bis mir einfällt, dass der dieselbe seit einer Stunde blockierte Strecke über Landshut nimmt. Dort steht auch noch kein Zug, also ich bleibe stehen. Inzwischen fährt ein anderer RE auf unserem Gleis ein. Die Anzeige behauptet gleichzeitig, dass unser Zug hier um 8.35 Uhr abfahren will. Wahrscheinlich ist es ein spontaner Gleiswechsel, der wenige Minuten vor Abfahrt dann bekannt gegeben wird. Und so ist es auch. Gott sei Dank, direkt gegenüber, der große Bahnhofsprint bleibt uns heute erspart. Um 8.37 Uhr rollt der Alex ein. Während sich die Gelegenheitsreisenden an den Türen drängen, schlendern einige erfahrene Pendler, mich eingeschlossen, den Bahnsteig hinunter. Wir wissen, Richtungswechsel, der Zug muss erst im Schritttempo rückwärts andocken. Das dauert noch 5 Minuten. Dafür hat der Zug zwei leere Wagen dabei. Es ist 8.40 Uhr, als wir einsteigen. Noch rollt nichts. Das Koppeln dauert seine Zeit. Die App ist schneller. Diese Verbindung liegt in der Vergangenheit. Wir sind Zeitreisende im DB-Multiversum. Als der Zug um 8.42 Uhr anrollt, erhasche ich noch einen Blick auf die Anzeigetafel zwei Gleise weiter. Dort steht Flughafenexpress, 8.17 Uhr. Heute, eine Minute später.
Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Meint er wirklich eine Minute?
Ja. Der Flughafen-Express soll planmäßig 8.16 Uhr fahren und da zeigt er jetzt 8.17 Uhr an.
Ja, mit diesem neuen System werden da minutengenaue Verspätungen angezeigt. Also da hast du deine Anzeige von 3 Minuten später oder 4 Minuten später. Und früher hieß es ja immer 5, 10, 15, also immer auf Fünferwerte gerundet.
Aber ich meinte eigentlich, dass die erst ab 3 Minuten überhaupt kommunizieren, was Verspätung ist.
Oh, das kann wieder regional unterschiedlich sein. Aber ich meine, ich habe auch schon mal jetzt eine Anzeige gesehen mit 1 Minute. Verwirrend. Wo das dann angezeigt worden ist als neue Abfahrtszeit, 1 Minute später.
Ja, ob man das braucht, weiß ich nicht. Ich bin inzwischen in München angekommen. Auf halber Strecke stößt die Sonne durch den Nebel, Niederbayern, Oberbayern, Dörfer und Kirchen. Im leeren, warmen Abteil lässt sich der Ärger gut von der Seele schreiben. Liebe Deutsche Bahn, Zugfahren könnte so schön sein. Hört einfach auf, uns jeden Morgen anzulügen. Warum habe ich den Artikel reingenommen? Auf der einen Seite können wir sagen, das ist wieder so ein typischer Frustartikel, ne? Also Menschen, die bei der Zeitung arbeiten, fühlen sich immer so berufen, ihren persönlichen Frust in die Zeitung zu schreiben. Wo ich mir persönlich immer so denke, nee, dafür ist Zeitung eigentlich nicht da. Aber sei es drum, darum geht's mir nicht wirklich. Mir geht's eher so um das Verständnis der Eisenbahn dahinter. Es wirkt für mich so, als ob der Autor glaubt, die Bahn wisse von Anfang an, um wie viel verspätet der Zug kommt, traut sich das aber nicht zu sagen und wendet daher diese Salami-Taktik an und sagt erst 10 Minuten, dann 20, dann 25, dann 30 und so weiter, ne? Ich glaube, das ist nicht so.
Das ist schon seit langem nicht mehr so, weil das auch gar nicht mehr per se die Aufgabe der, ich nenne es jetzt mal, gesamten Deutschen Bahn ist, diese Informationen in dem, also es gibt jetzt keinen Menschen mehr bei der großen Deutschen Bahn, der für alle Züge irgendwelche Verspätung dort bekannt gibt.
Na, aber vor allem ist es nicht so, dass irgendjemand bei der Deutschen Bahn irgendwie die Endverspätung des Zuges zu irgendeinem Zeitpunkt schon wüsste, sondern es sind natürlich mehrere Ereignisse, die hintereinander kommen, die dazu führen, dass ein Zug halt in seiner Verspätung sich verändert. Meistens ist die Verspätung ansteigend, schon klar, aber es ist ja nicht so, dass von Anfang an feststeht, der Zug hat ja 42 Minuten Verspätung, sondern der Zug wird zu spät aus dem Ausland übergeben oder zu spät bereitgestellt. Dann gibt's eine Verzögerung beim Ein- und Aussteigen. Dann kann ein Signal nicht rechtzeitig auf Fahrt gestellt werden. Dann kommt ein davorfahrender Zug dazu. Dann kommt ein Zug dazu, der auf der Strecke liegen geblieben ist und deswegen muss der Zug dahinter warten. Und so weiter und so fort. Das ist ja nicht so, dass am Startbahnhof schon klar ist, ja, diese Störungen kommen jetzt alle, deswegen ist der Zug in Regensburg genau um die Zeit mit der und der Verspätung. Und dieses Missverständnis, dass auch Verspätung quasi wie ein Uhrwerk fortgetrieben wird, einfach falsch. Das ist ja nicht wie eine Uhr, die halt am roten Punkt halt um 30 Minuten verdreht wird und dann eine Stunde später ist sie immer noch genau um 30 Minuten verdreht. Sondern das sind mehrere Elemente, die hintereinander kommen.
Ich glaube aber tatsächlich nicht mal nur die Problematik, dass mehrere Elemente hintereinander kommen, spielt hier rein, sondern es ist für den Fahrgast auch nicht ersichtlich, ist das jetzt ein Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens, das jetzt einfach nur versucht, die Störung abzuschätzen und zumindest den Reisenden eine Prognose über die Verspätung zu geben, oder ist der Zug tatsächlich so viel zu spät?
Das ist richtig. Also wir haben natürlich noch unterschiedliche Quellen von Verspätungen. Ne? Es kann sein, das ist die aktuelle Ist-Verspätung. Es kann aber auch schon sein, dass es auch auf einer Prognose basiert. Wir sind ja mittlerweile sogar schon so weit, dass, das finde ich eigentlich ganz cool, dass aufgrund der Verspätung der Verzüge in der Vergangenheit prognostiziert wird, wann der Zug heute da sein wird.
Mittels KI, genau, richtig.
Ja, das Wort KI ist da immer sehr vielfältig.
Aber so hat es damals ja auch die Bahn genannt, als es eingeführt worden ist vor, ich würde jetzt mal behaupten, zwei oder drei Jahren, dass das KI gestützt ist.
Ja. Sagen wir, es werden Computer dafür verwendet.
Ja.
Genau. Also dieses Missverständnis wollte ich halt an dieser Stelle hinweisen. Rust kann ich zu 100% nachvollziehen. Ne? Du kommst an den Bahnsteig und sagst, hey, da steht heute plus 10, alles klar, reicht nicht, um einen Kaffee zu holen, warte ich halt einfach 10 Minuten. Und im Endeffekt hat man da 45 Minuten gewartet und gesagt, in der Zeit hätte ich essen gehen können. Hättet ihr das doch gleich gesagt. Scheiß auf die 45 Minuten, aber es wäre ja cool, wenn man das von Anfang an wüsste. Wir gucken aber nicht in Glaskugeln und bestimmen das vorher und sehen das vorher. Man könnte sich vielleicht wünschen, dass man in einer idealen Welt diese Prognose besser hinkriegt. Bin ich ganz bei dir. Vielleicht könnte man es sogar in diesem speziellen Fall noch besser hinbekommen. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass wir die Verspätung schon im Vorhinein wüssten. Ganz oft sind es halt eine Aneinanderkettung von Ereignissen, die am Anfang so noch nicht absehbar waren.
Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich gucke tatsächlich mittlerweile immer bei Verspätung danach, ist es eine Prognose oder ist es eine tatsächliche Zeit, und gehe mit dieser Information tatsächlich sogar unterschiedlich um. Also wenn ich sehe, das ist eine Prognose, dann nehme ich das eigentlich mittlerweile mehr als warme Empfehlung über die Verspätung.
Der Punkt ist, das siehst nur du.
Aber du auch.
Genau, der Fahrgast sieht das nicht.
Aber der Fahrgast halt nicht.
Richtig. Genau, das meine ich. Ne? Das ist schon so eine fehlende Information. Ich glaube, da würden viele schon ganz anders mit umgehen, wenn man denen sagt, Leute, also wir wissen es gerade noch nicht, aber wir schätzen, das sind 20 Minuten. Kann weniger sein, kann aber auch mehr sein.
Genau, wo du es gerade sagst. Viele Menschen verstehen nicht, dass wir auch nicht wissen, wann der Zug kommt.
Aber das sagen wir den Leuten ja nicht. Wir sagen denen nur, der Zug ist 20 Minuten zu spät.
Ja. Es ist aber unheimlich schwer in der Kommunikation, ne, mit dem Fahrgast zu sagen, ja Leute, wir wissen nicht, wann der Zug kommt. Der kann in 20, also wir könnten so Mindestzeiten oder Mindestverspätungszeiten angeben, oder wir könnten sagen, wir können euch 10 Minuten, bevor der Zug am Bahnsteig ist, Bescheid sagen, wann er da sein wird, weil die Fahrzeit braucht er mindestens noch von dem Punkt, wo er gerade ist. Aber wann er sich von dem Punkt, wo er gerade ist, in Bewegung setzen wird, ist gerade nicht absehbar.
Da muss man halt sagen, ist sowas wie dieser S-Bahn-Navigator, diese Live-Map, die ja Stuttgart hat oder auch wir, weil von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft gefordert, die inzwischen auch echt gut ist, also wo man zu über 90% okay ein GPS-Signal von der S-Bahn abgreifen kann. Und dann siehst du halt, wenn diese S-Bahn zwischen zwei Bahnsteigen länger steht und das heißt Reparatur am Signal, aha, okay, die S-Bahn steht gerade noch 3 Stationen oder 3,5 davor irgendwo auf der freien Strecke, und du hast das Fahrgast halt dann eben wirklich diese Live-Möglichkeit, es zu verfolgen. Das hat hier schon einiges, glaube ich, verbessert. Wenn halt auch immer nur nicht hundertprozentig. Und klar, bei ICEs zum Beispiel, glaube ich, da gibt's sowas nicht, oder? So eine Live-Map, dass man verfolgen könnte, auch wenn der Zug GPS hat, gibt's nicht.
Also theoretischerweise schon, praktischerweise aber noch nicht für den Kunden.
Genau.
Ich hatte ja mal so eine ähnliche Situation, das war aber bei der Hamburger Hochbahn in der U-Bahn. Da stand eben in Landungsbrücken die ganze Zeit drauf, dass die U3 jetzt irgendwann in 2 Minuten kommt. Ja, die hatten aber halt auch einen Rettungswagen-Einsatz in St. Pauli. Das heißt, die 2 Minuten, die waren halt dann auf einmal 20 Minuten. Da stand aber nach wie vor drauf, in 2 Minuten. Also, wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen.
Ja, der ÖPNV hat im städtischen Verkehr genau dasselbe Problem. Und die steht da dem Fahrgast auch nicht ein, oder ist, da macht sich da nicht ehrlich genug, um zu sagen, ab einem bestimmten Punkt weiß ich es einfach nicht mehr. Dann werden halt einfach, da werden immer noch Zahlen angezeigt, die irgendwie runterlaufen. Dann werden sie vielleicht mal wieder hochgesetzt. Manchmal verschwinden Züge dann, also oder Busse dann einfach, auch weil das System nicht mehr weiß, wo der ist. Aber dass dem Fahrgast dann angezeigt wird, und wir wissen nicht, wann er weiterfährt. Keine Ahnung. Vielleicht sollte man sich das ab einem bestimmten Punkt dann auch eingestehen. Oder man schafft dann ein System, wo ich sage, wie vorhin schon angedeutet, ich kann es dir mit so und so viel Vorwarnzeit dann irgendwann mal sagen. Ja, jetzt sind wir tatsächlich tiefer in das Thema eingestiegen, als ich gedacht hätte. Aber ich weiß, Verspätung ist ein Aufregerthema. Da kann man sich immer wieder ordentlich drüber auslassen. Ich möchte noch einen anderen Artikel mitbringen. Und zwar diesmal von der Frankfurter Rundschau. Diese schrieb am 21.03.2026 Joker-Gleise und keine Notstopps mehr. So soll die Deutsche Bahn endlich pünktlicher werden. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja geil, Joker-Gleise. Was zum Teufel ist das denn?
Vor allem, wo sind die? Wer sind die?
Warum sind die?
Ja. Es geht darum, dass es eine Arbeitsgruppe gibt. Eine vom Bundesverkehrsministerium eingerichtete Arbeitsgruppe hat eine Reihe von Maßnahmen für kurzfristige Verbesserungen der Pünktlichkeit der Deutschen Bahn vorgelegt. Die Task Force Zuverlässige Bahn der Vertreterinnen und Vertreter von Land, Bund, Behörden, der Bahn und weiteren Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie von Verbänden und Gewerkschaften angehören, legte am Freitag, dem 20. März, ihren Abschlussbericht vor. Darin sind 22 Maßnahmen aufgeführt. Leider sehen wir nicht alle 22 Maßnahmen, es hätte mich interessiert, aber wir sehen mal mindestens zwei davon. Diese zwei sind schon sehr lustig. Mehr Zuverlässigkeit versprechen sich die Branchenvertreter demnach etwa durch sogenannte Joker-Gleise. Bahnsteige an Bahnhöfen sollen zukünftig im regulären Betrieb freigehalten werden, um auf Störungen im Betrieb besser reagieren zu können.
Das ist halt eben das, wo haben wir die, graben wieder Tunnel? Also das passt ja dann wieder zur Tunnelbohrmaschine oder... Also, wie werden die Gleise ausgewählt?
Wir haben die Gleise ja nicht.
Genau, richtig.
Wie? Ja, wir haben sie nicht.
Dann ist er das.
Also, das ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, oh ja, Nürnberg Hauptbahnhof, da lassen wir jetzt immer Gleis 9 frei. Das geht nicht, wir brauchen alle Bahnsteige. Aber wirklich. Und selbst die Bahnsteige, die nicht ganz so stark ausgelastet sind, das liegt häufig daran, dass die vielleicht nicht die längsten sind oder sie nicht aus jeder Fahrtrichtung zu erreichen sind. Ich habe ja nichts davon, wenn ich mir Gleis 15 die ganze Zeit frei halte, wenn da weder der ICE ranpasst, noch ich den aus der Richtung schieß mich tot erreiche. Das gilt für jeden anderen Bahnhof genauso. Du kannst jetzt auch nicht sagen, in Frankfurt halte ich mir jetzt immer Gleis 9 frei, damit ich das im Zweifelsfall benutzen kann. So ein Quatsch. Also wirklich, da haben Bahnvertreter drin gesessen. Die hätten doch sagen wir, Leute, wenn ihr keine zusätzlichen Bahnhofsgleise baut, wir können nicht einfach von Bahnhöfen Gleise reservieren.
Vor allem, was sagt denn das Eisenbahnregulierungsgesetz dazu? Das Eisenbahnregulierungsgesetz sagt doch genau das Gegenteil. Das heißt doch, wir müssen sowieso, wenn eine Trasse möglich ist, müssen wir die auch gewährleisten und garantieren. Das steht im Erik.
Ja, sagt das was explizit über die Bahnhofsgleise aus? Nee,
tatsächlich nicht, aber halt eben darüber, dass die Trasse halt gewährleistet werden muss, wenn sie konfliktfrei planbar ist.
Ja, das mit dem konfliktfrei ist ja auch schon so eine Sache. Hatten wir ja auch schon im Podcast, dass bei Sonderzügen dann auch gerne mal Trassen vergeben werden, die nicht mehr konfliktfrei sind. Aber wir haben keine Gleise übrig, die wir die ganze Zeit als Joker-Gleise vorhalten können. Selbst wenn wir das täten, die werden sofort wieder benutzt. Also weil der Fahrdienstleiter natürlich sofort hergeht, sagt, geil, da habe ich ja noch ein Gleis, da fahre ich jetzt gleich mal den Zug hin.
Markus, wahrscheinlich hat man sich, war da irgendein Vertreter dabei, der gerade erst im All-Inclusive-Urlaub war. Ich lege hier mein Handtuch hin. Jetzt gibt es zwar 20 Hotelgäste, die finden keinen Liegeplatz am Pool mehr. Die müssen jetzt warten. Aber ich habe meine Liege reserviert. Wahrscheinlich ist das mit den Joker-Gleisen gemeint. Wir legen einfach unser Handtuch darüber aus. Das Gleis nutzt jetzt keiner mehr und die anderen Züge stehen vor der Einfahrt und warten jetzt einfach, also, bis ein anderes Gleis frei wird. Aber nicht das Joker-Gleis.
Also vielleicht verstehe ich es ja auch nicht richtig, ne? Dann bitte versucht mich aufzuklären und korrigiert mich in den Kommentaren. Aber ich verstehe nicht, was das soll. Nächster Punkt. Zudem soll die im Fahrplan ausgewiesene Abfahrtzeit der Züge gegenüber der betrieblich vorgesehenen Abfahrtzeit systematisch vorgezogen werden, um etwa eine Minute. Das bringt mehr Zeit für die Zugabfertigung. Machen wir schon. Ist schon Status quo. Wir haben es hier vorgestellt, schon vor, ich weiß nicht wie viele Folgen, flexibles Fahren bei der S-Bahn. Wir haben das beim Fernverkehr eingeführt, dass die betriebliche Zeit von der für die Fahrgäste veröffentlichte Zeit abweicht. Damit wir im Zweifelsfall eine Minute früher abfahren können, um somit mehr Dispositionsmöglichkeiten für den Fahrdienstleiter zu geben. Ne? Inwiefern sich das wirklich auswirkt, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch relativ schwer zu erheben. Ich habe das Gefühl, hier bei der S-Bahn wird es ja sehr konsequent angewendet, dass das was bringt. Beim Fernverkehr bin ich mir da nicht so sicher.
Es ist halt kein geschlossenes System. Ne? Beim Fernverkehr bist du halt noch deutlich mehr mit Mischverkehr konfrontiert als eben jetzt. Also gut, ich meine, ja. Muss man nur zu Florian gucken. Bei der S-Bahn München ist das definitiv auch mit dem Mischverkehr immer wieder so eine Sache. Aber du bist beim Fernverkehr halt sehr stark davon konfrontiert. Ich muss mir ja nur hier meine Haus- und Hofstrecke, die Strecke von Wanne-Eickel nach Hamburg Hauptbahnhof ansehen. Ne? Also allein schon in dem Abschnitt zwischen Bremen und Osnabrück, da bist du als Lokführer des Fernverkehrszuges nicht der Einzige, der da diese Trasse nutzt.
Ja, vor allem die eine Minute spielt halt beim Fernverkehr keine Rolle.
Ja.
Also wir denken nicht in Minuten. Also klar, wir fahren natürlich minutengenau pünktlich mit dem Fahrplan und unser Fahrplan ist ja sogar sekundengenau geplant, damit wir minutengenau fahren können. Aber für so ein ICE spielt halt eine Minute mehr Fahrzeit wirklich überhaupt gar keine Rolle. Während das bei der S-Bahn natürlich ein ganz anderes Thema ist. Ja, da ist eine Minute ein ganz anderes Thema. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es, also es ist wirklich nur gefühlt, anekdotische Evidenz, ne? Deswegen glaube ich, dass es bei der S-Bahn hier deutlich was bringt. Beim Fernverkehr stelle ich das noch in Zweifel. Aber mein Punkt ist ja, das haben wir schon. Das ist kein Maßnahmenpaket, was man jetzt einführen kann und dann wird alles besser, sondern das ist schon
existent und wird umgesetzt.
Der Punkt. Es geht aber noch weiter. Allgemein sollen der Taskforce zufolge im Fahrplan zukünftig größere Puffer eingebaut werden. Ein größerer zeitlicher Abstand zwischen zwei Zugfahrten würde verhindern, dass selbst kleine Verspätungen eines Zuges die Pünktlichkeit von Folgezügen beeinträchtigen. Ja, Captain Obvious ist wieder unterwegs. Natürlich, wenn weniger Züge auf der Strecke sind, dann können diese wenigen Züge auch pünktlicher fahren.
Aber da sind wir genau wieder bei dem Thema, was Tom gerade angesprochen hat, wenn eine Trasse möglich ist.
Ja, müssen wir sie planen. Und wir haben halt nicht weniger Züge, sondern wir haben eher mehr Züge.
Und wenn wir weniger Züge haben, dann mehr Fahrgäste, also auch mehr Fahrgastwechselzeit, dauert das Einsteigen, das Aussteigen länger, hat also nicht nur Vorteile, ja. Wenn weniger Züge fahren, dass wir dann schneller vorankommen würden.
Genau. Was die Leute hier vielleicht eher meinen, ist, dass der einzelne Zug für dieselbe Strecke mehr Pufferzeit bekommt. Und das hat natürlich definitiv einen Effekt auf einen pünktlicheren Zug, weil, ja, Verspätung dann quasi im Plan untergeht. Das funktioniert sehr gut. Ja, das kann man regulieren, das kann man regeln, das kann man also justieren und das kann man auch hochjustieren. Das macht man an einiger Stelle sogar. Wir haben das aktuell aufgrund der Generalsanierung Nürnberg-Regensburg gerade, dass auf einer anderen Strecke die Fahrzeiten für den Fernverkehrszüge massiv nach oben gesetzt wurde. Wir haben da also plötzlich für eine Strecke, die man in 59 Minuten schafft, plötzlich 1:12 Zeit, also massiven Fahrzeitpuffer eingebaut. Einfach weil man gesagt hat, man kann jetzt einfach so mal einen Güterzug dazwischen setzen und wenn und damit die Streckenauslastung erhöhen, wenn jetzt der Fernverkehrszug aufläuft, dann ja, verdreht es halt nicht seinen Fahrplan. Das hat natürlich Grenzen, ne? Es geht nicht bis ins Unendliche. Ich kann nicht einfach auf allen Strecken die Fahrzeiten hochsetzen, weil dann kann ich irgendwann auch sagen, ich lasse das ganz mit dem Fahrplan und wir sagen, wir fahren nur noch Pi mal Daumen. Aber vor allem habe ich, wenn ich das exzessiv mache, verliere ich wieder den Vorteil gegenüber den anderen Verkehrsträgern. Ne? Also wenn ich sage, ich fahre jetzt nicht mehr in 4 Stunden nach Berlin, von München, Berlin, was gerade auch aufgrund der nicht mehr geht, also werdet gerade keinen Zug finden, der das in 4 Stunden schafft, sondern ich sage, jetzt baut er so viel Puffer ein, dass es 4,5 Stunden geht, dann ist halt das Argument, und das ist messbar, dass dann weniger Leute den Zug nehmen. Ja, also umso länger die Fahrt dauert, umso unattraktiver ist es, umso weniger Leute fahren mit uns. Und da muss man einfach so ein Gleichgewicht finden. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, mit dem ich ein Gesamtsystem stabilisieren kann.
Du sagst es richtig, ich kann es damit stabilisieren, aber das exzessive Verwenden von den Pufferzeiten würde noch einen anderen Nebeneffekt bringen. Was ist nämlich, wenn ich die Pufferzeiten überhaupt nicht brauche? Kommt beim Fahrgast auch, ich sag mal so, der den Zielbahnhof dann hat, wo er aussteigen möchte, der sagt sich natürlich, yippie, mein Zug ist 30 Minuten zu früh hier, ich kann jetzt schon früher zu Hause sein oder
ja.
bin früher im Büro und kann früher Feierabend machen.
Klar, wenn er unnutz rumsteht, dann ärgert ihn das.
Richtig, ne? Dann haben wir nämlich wieder genau das Problem. Dann kommt nämlich als nächstes die Frage auf, naja, warum plant ihr denn solche Fahrpläne, wo ihr dann überall eine halbe Stunde rumsteht?
Genau, könnte ich eventuell noch verargumentieren. Der Punkt ist aber, der Zug steht dann natürlich auch im Weg.
Richtig.
Das heißt, wenn der 10 Minuten zu früh irgendwo am Bahnhof ist, dann gesagt, naja, kann der Fahrdienstleiter auch nichts machen, ich habe kein Jokergleis mehr übrig.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht steht er ja auf dem Jokergleis.
Das heißt, dann steht er eventuell vor der Einfahrt, ärgert aber den Zug, der wiederum dahinter steht, der würde jetzt aber gerne einfahren wollen, weil der will durchfahren, es ist nur ein Güterzug und schon habe ich wieder Chaos. Das heißt, diese Fahrzeitpuffer, die haben auch Grenzen. So, jetzt gibt's hier noch einen nächsten Punkt und das ist auch so uralt wie die Eisenbahn. Streckensperrungen wegen Menschen und Tieren im Gleis sollen zukünftig vermieden werden. Statt Gleise komplett zu sperren, sollen die Züge nach Möglichkeit langsamer und auf Sicht fahren.
Haben wir schon eine Weisung in der 408, ist alles schon geregelt.
Machen wir schon so, Leute, das ist nichts Neues. Das haben wir schon vor Jahren, haben wir gesagt, ja, wir müssen ja nicht immer alles komplett sperren. Das ist schon Status quo. Wenn aber komplett gesperrt wird, dann hat das einen Grund.
Meistens ist es die Bundespolizei, weil die das wirklich auch eben dementsprechend delegiert, Staatsgewalt, und dementsprechend auch so umgesetzt werden muss.
Ja, und vielleicht auch wegen Eigenschutzmacht.
Ja.
Ne, wenn die in das Gleis will, dann will sie nicht, dass von hinten, auch wenn der nur 40 km/h fährt, weil er auf Sicht fährt, plötzlich der ICE ankommt. Von daher, wir versuchen das schon so weit wie möglich, den Betrieb aufrechtzuerhalten, auch wenn Personen im Gleis gemeldet wurden. Aber es gibt halt Fälle, dann geht es nicht anders. Und ne, man hat ja da auch irgendwie versucht, zwischen Kindern und Erwachsenen zu trennen und so weiter, was natürlich in der Realität auch immer schwer ist. Oder zu trennen, sind die Menschen nur am Gleis oder im Gleis. Der Lokführer sagt, Leute, wenn der im Gleis gewesen wäre, dann wäre er jetzt unter dem Zug. Schwer. Ganz kompliziertes Thema. Aber sich einfach hinzustellen und sagen, jetzt wird was besser, wenn man sagt, nein, wir fahren halt immer weiter, das ist nicht so. Es sind Ideen, die hat die Bahn auch schon vorher, bevor es diese Taskforce gab. Ja. Dann schreiben sie noch, verbessert werden soll auch die Reisendenkommunikation, etwa mit mehr Personal an den Bahnsteigen, das dafür sorgen soll, dass die Reisenden am richtigen Gleis und an der richtigen Stelle warten. Dies würde den Ein- und Ausstieg beschleunigen und so verspäteten Abfahrten vorbeugen.
Genau, ist tatsächlich bei bestimmten Bahnhöfen, wie zum Beispiel jetzt hat Hamburg Hauptbahnhof mit einer sehr hohen Auslastung, wenn der Zug wirklich noch pünktlich abfahren sollte und dann auch noch eben der Ein- und Ausstieg der Fahrgäste eben dementsprechend garantiert wird, ist das ehrlich gesagt echt schwierig, beides zusammen eben umzusetzen bei diesem Knotenpunkt.
Ja, also Hamburg ist natürlich ein Extrembeispiel, hohe Frequenz, schmale Bahnsteige, echt sehr viel Fahrgastaufkommen. Also die Male, wo ich von Hamburg Hauptbahnhof losgefahren war, das war nicht schön. Ich finde Reisendenkommunikation und auch Personal am Bahnsteig wirklich wichtig. Ich würde mir hin und wieder wünschen, dass da mehr ist, weil die Leute haben dann doch oft Fragen, ob das wirklich die Abfahrt beschleunigt. Unklar. Ich glaube nicht, dass das wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, warum ein Zug nicht pünktlich fährt, dass die Reisenden zu spät wussten, wo sie hin müssen.
Ich wollte gerade sagen, also aus der Erfahrung heraus, ich meine, ich finde eigentlich, ohne jetzt hier einen gekonnten Blick anzuwenden, finde ich doch eigentlich alle meine Informationen irgendwie mittlerweile am Bahnsteig.
Kann ich tatsächlich sagen, muss ich leider eingrätschen, nee, tatsächlich nicht, weil ich das erst kürzlich erlebt habe. Ich meine, das ist auch schon wieder 1,5 Monate her. Da war ich als Fahrgast, als Dienstreisender Richtung Leipzig unterwegs. Mein Zug wurde von Gleis 8, glaube ich, auf Gleis 13 eben verlegt. Gleis 13, 14, wer Hamburg Hauptbahnhof kennt, ist der stärkst frequentierte Bahnsteig dort. Und da war aber noch ein Zug, der nach Zürich, glaube ich, über Bremen und Osnabrück, also über den Ruhrpott, dann weiter runterfährt. Oder ich glaube sogar nur nach München. Jedenfalls, doch, der fuhr auch nach München. Genau, das war das Schlimme. Der fuhr auch nach München, aber halt eben über den Ruhrpott und nicht über eben Uelzen, Salzwedel, Stendal, Berlin. Ne? Und da hatten wir die Problematik dann, dass dort Fahrgäste in diesen falschen Zug, weil der ja noch am Bahnsteig stand und gleich abgefertigt werden sollte, ne, eingestiegen sind, weil sie dachten, das ist jetzt der Zug über Berlin nach München. Und da wäre so eine Reisenlenkung mit mehr Personal definitiv deutlich effizienter gewesen, denn eine Reisende hatte dann eben nach Harburg so eine Panik bekommen, das stand wohl, glaube ich, auch in einem Zeitungsartikel drin, dass sie dementsprechend eine Notbremse gezogen hat, weil sie ja nicht mehr nach Berlin kommt.
Okay, ich nehme es zurück. Ich habe die ganz großen Knoten mit besonders viel Verkehr irgendwie so ein bisschen gedanklich gerade hinten runterfallen lassen.
Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass das große Auswirkungen auf die Pünktlichkeit der Bahn hat. Beides, also absolut wünschenswert, ne? Mehr Informationen, mehr Personal vor Ort, auf jeden Fall. Aber es wird die Bahn nicht pünktlicher machen. Wäre schön, wenn so ein Artikel das auch so schreiben könnte.
Ja, da stehen die Maßnahmen drin jetzt, die beschlossen worden sind, aber so eine wirkliche
Einordnung
ist nicht dabei.
Nee, das ist immer schwer. Es ist wahrscheinlich auch schwer für den Redakteur, das zu verstehen, sich da hineinzudenken. Aber eigentlich bräuchte es genau das, ne, dass ich jetzt sehe, nee, das ist Aktionismus, das sind Zusammenfassungen von Sachen, die entweder schon existieren oder die so klein in den Auswirkungen sind, dass das wenig ändern wird.
Wobei, ich glaube, wir sehen das jetzt gerade auch durch eine Brille, dass, ich sage jetzt mal wirklich, des rationalen Eisenbahners, wenn man das jetzt mal eben rational betrachten würde, jetzt halt aus Seite der Marketingabteilung des Konzerns, ist es ja gar nicht mal so schlecht, schon Konzepte, die umgesetzt werden und jetzt angestoßen worden sind, nochmal als neues Maßnahmenpaket eben tatsächlich zu publizieren, weil wir ganz genau wissen, das können wir auch umsetzen. Gut, das mit den Joker-Gleisen, wie gesagt, sei mal dahingestellt, haben wir darüber gesagt. Aber an sich, glaube ich, ist das gar nicht mal so schlecht gewesen.
Aber dann wäre es fair zu sagen, dass das schon Maßnahmen sind, die gerade schon laufen, ne? Das ist
Dass es nicht 22 komplett neue Maßnahmen sind.
Gut, das stimmt, ja.
So, kommen wir von der Presseecke in die Feedback-Ecke. Wenn ihr hier im Feedback auftauchen wollt, dann könnt ihr uns entweder eine E-Mail schreiben an mail@zugfunk-podcast.de oder noch viel besser, ihr schreibt auf unserer Internetseite einen Kommentar unter eine Folge zugfunk-podcast.de oder aber natürlich, ihr nutzt Campfire und könnt auch dort eine Frage stellen. Lutz hat uns eine E-Mail geschrieben mit einem Foto, das eine offene Führerstandstür zeigt an einer Kuppelstelle und fragt, guten Morgen, Zugfunk. Ist es problematisch, dass ihr heute Morgen im RE 57 nach Dortmund Hauptbahnhof im rückwärtigen Führerhaus, Anmerkung, das sind Führerstand oder Führerraum, kein Haus, des vorderen Zugteils die Tür offen steht? Liebe Grüße, Lutz. Ja, Lutz, ist ein Problem? Sollte nicht sein.
Jetzt ist es zu spät. Wird schon nichts passiert sein, wird schon gut gegangen sein.
Genau. Der Jan schickt uns ein Foto aus Köln, oder? Ich glaube, das ist Köln. Nein, ist es Köln? Doch.
Weiß ich nicht, ich sehe das Bild nicht.
Ja, es ist, das ist bestimmt Köln. Ich sag jetzt, das ist Köln. Oh. Es steht ja auch da, Köln. Es ist Köln. Genau. Er hat eine Situation am Bahnsteig fotografiert und dazu den Zugzählanzeiger und stellt fest, dass der Zug, er wollte hier mit einem Intercity 2 fahren, nicht ganz die Stelle getroffen hat, wo die Fahrgäste erwartet haben, dass er stehen bleiben würde. Also angezeigt war ja mal zwischen B und E und stehen tut er jetzt zwischen E und G. Also quasi eine gesamte Zuglänge weiter hinten.
Schade.
Was zu einer großen Heiterkeit bei den Fahrgästen führt, die jetzt dem gesamten Zug hinterherlaufen dürfen. Und Jan fragt, wieso? Weil das natürlich ganz ordentlich zu Verzögerungen führt und zu Verspätungen. Gut, den konkreten Fall kenne ich jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier kurzfristig eine Mehrfachbelegung des Bahnsteigs umgesetzt wurde. Das heißt, ursprünglich war mal vorgesehen, dass der Zug den ganzen Bahnsteig für sich hat, dann hätte er mittig gehalten, so war es auch angezeigt. Aber da der Intercity 2 ja relativ kurz ist, könnten jetzt zwei Züge an den Bahnsteig passen.
Frei nach dem Motto, der Zugfunk geht plötzlich und dann heißt es, Kollege Triebfahrzeugführer, fahr mal bitte ganz vor.
Genau. so dass dann genau zwei Züge an den Bahnsteig passen. Ja, kommt man wahrscheinlich nicht mehr schnell genug hinterher oder ist nicht mehr schnell genug dazu gekommen, da eine entsprechende Durchsage oder Anzeige zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein mögliches Szenario war, was hier stattgefunden hat. Der Uwe hat per E-Mail geschrieben und fragt, was denn mit seinem Kommentar sei, den er geschrieben wurde. Der scheint irgendwie nicht. Uwe, ganz klare, einfache Erklärung, aber jetzt auch noch für alle. Alle Kommentare werden bei uns einzeln gesichtet und freigeschaltet. Und also das mache ich nicht während des Tages irgendwann, sondern wenn ich irgendwann mal eine ruhige Minute habe. Hin und wieder passiert es auch, dass ich einen Kommentar lese. Ich kriege den per E-Mail zugeschickt, lese mir die E-Mail durch und sage, ah, das ist ein interessanter Kommentar. Und dann ist die E-Mail gelesen und aus den Augen, aus dem Sinn, denke ich dann nicht mehr dran, dass ich die noch freischalten muss. Deswegen kommt es manchmal zu 2-3 Tagen Verzögerung, aber keine Sorge, die Kommentare kommen an. Dann schreibt der Rainer uns per E-Mail. Er bedankt sich für den Podcast und auch für die Hausaufgabe, den Podcast Teurer Faden. Hat er auch sofort gehört, findet er ganz gut. Jetzt möchte er sich anschließen und möchte auch einen Podcast-Tipp geben. Und zwar heißt der Podcast 2 Pfeifen für die Eisenbahn. Das war schon etwas älter und es gibt leider auch nur 6 Veröffentlichungen. Aber die sind sehr unterhaltsam und witzig. Habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Muss ich mir an der Stelle gleich mal raussuchen, damit ich meinen Podcatcher wieder befüllen kann.
Markus, jetzt mal ganz ehrlich. Wo findest du die Zeit, Podcasts zu hören? Also gerade wenn ich so auch auf unsere Podcast-Längen immer so gucke, wo findest du die Zeit dafür?
Also der erste Tipp ist natürlich 1,5-fache Geschwindigkeit.
Ja.
Und ansonsten habe ich immer Podcasts im Ohr, wenn ich nicht gerade entweder Eisenbahn fahre oder Unterrichte gebe, aber ansonsten selbst in der Pause, wenn ich zum Supermarkt gehe, habe ich Podcasts im Ohr. Wenn ich hier zu Hause durch die Wohnung laufe, habe ich Podcasts im Ohr.
Statt Musik halt. Manche hören Musik, andere hören Podcasts. Man kann auch so halb-halb machen, so bin ich meistens. Aber ab und zu auch mal ohne Kopfhörer im
auf
Ohr.
Auf dem einen Ohr Musik, auf dem anderen Podcast. Das finde ich auch ein super Konzept.
Manchmal will man auch, dass die Ohren doch einfach mal das hören, was die Umwelt so von sich gibt.
Also vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, Gastfahrt, was auch immer, auf Dienstreise, dann wird durchgängig Podcast gehört.
Ah, jetzt verstehe ich, wo mein Problem ist. Also es ist ein Hendrik-Problem, nicht ein Ihr-Problem.
Was ich gar nicht kann, ist Podcast hören und arbeiten. Also ich.
Das ist nämlich mein Problem, weil ich laufe halt 10 Minuten zur Arbeit. Da möchte ich dann eher schon das Verkehrsgeschehen um mich herum eher hören, als mich auf den Podcast zu konzentrieren. Ich habe wenig Interesse, dass ich mir ein Auto rauseitern lassen muss. Und wenn ich dann doch mal Zug fahre von A nach B, nutze ich die Reisezeit meistens zum Arbeiten. Schade.
Ja, Reisezeit ist Podcastzeit. So, was habt ihr im Feedback auf der Webseite gefunden?
Ein Anonymer, der namenslos bleiben will, fragt, wann kommen denn endlich mal Folgen über die ICEs? Er schreibt auch konkrete Baureihen, 401, 402, eine Folge 403, 406, eine Folge 407, 408, 412 und wie sie nicht alle heißen. Und schreibt auch noch dazu, dass es langsam eng wird mit den 10 Folgen. Also das, was wir so im Jahr hier schaffen zu produzieren.
Ich habe eigentlich die Hoffnung mehr als 10 Folgen. Also so, mein Ziel ist eigentlich 12.
Und er schreibt, es wird mit den 10 schon eng. Überschätzen wir uns da ein bisschen?
Ich gebe mir Mühe. Die ICE-Folgen, ich habe jetzt ein bisschen das Problem, dass ich natürlich der einzige Fernverkehrler hier bin. Und da ist es nicht ganz so einfach. Und gerade zum 401 würde ich mir eigentlich wünschen, ein bisschen tiefer einzusteigen, weil das natürlich so ein Novum war. Vielleicht kriege ich das irgendwann auch mal mit einer Sonderfolge und einem Gast hin. Eigentlich ist mein Anspruch einfach zu hoch an diese Folgen.
Mach einfach eine Videofolge draus. Vielleicht quatschen dich dann die Leute irgendwann mal mehr an.
Ich verlasse einfach das Haus nicht. Da geht das mit dem Anquatschen nicht.
Verdammt.
Der Ingmarsch hat eigentlich eine ganz interessante Feststellung. Also zum einen stimmt er uns in unseren Aussagen gegenüber der PZB zu, dass man beim Fahren, also er fährt nur in Anführungszeichen im Simulator zu, sie Lokführer, doch sehr auf diese PCB-Geschwindigkeiten achtet und vielleicht weniger auf das, was sie eigentlich schützen sollen, nämlich eventuell heizeigende oder Langsamfahrer anzeigende Signale. Und wenn der LZB fährt im Zusi, ist er da gleich sofort entspannter. Ja, Ingmar, nicht nur du.
Nein, wirklich, nicht nur du.
Ja, also gerade bei schlechtem Wetter ist LZB-Fahren um so viel entspannter, als auf die Signale zu starren. Und dann hat er noch eine spezielle Frage, die ihn vor allem beim Zusi-Fahren beschäftigt. Wenn man in der Simulation am Anfang aufgegleist wird, kommt es im Gefälle mitunter vor, dass man zunächst rückwärts rollt. Rückwärtsrollen könnte ja auch in der Realität vorkommen. Muss man dann zunächst bremsen oder darf man auch gleich Leistung aufschalten und so quasi per E-Bremse das Rollen verhindern und dann in einem Rutsch in die eigentliche Fahrtrichtung anzufahren? Also ja, eindeutige Antwort. Ganz einfach, ja, kann man. Also ganz genauso wie beim Auto. Wenn du in die falsche Fahrtrichtung fährst, einfach nach vorne aufschalten und dann fährt das Fahrzeug schon in die richtige Richtung. Das kriegt die Fahrzeugelektronik hin. Aber ich finde den Aspekt ganz interessant, nämlich des Rückwärtsrollens. Das, was hier im Zusi so aus Versehen passiert, ist etwas, was dem Lokführer da draußen tunlichst nicht passieren sollte.
Wollte ich gerade sagen, wird das nicht sogar mit dem Galgen bestraft? Nein, Spaß, so schlimm ist es nicht.
Öffentliche Hinrichtung. Donald hat ja jetzt erst wieder beschlossen, wie wir das machen dürfen.
Ist ganz klar so. Wir dürfen bei der Eisenbahn nicht zurückrollen. Es hat vor allem was auch mit der Sicherungstechnik zu tun. Ne? Der Zug ist nämlich nur in eine Fahrtrichtung gesichert und nicht in die andere. Und eventuell könnte man die Gegenrichtung für Störungen sorgen, die da nicht hingehören. Im schlimmsten Fall würdest du rückwärts gerade über ein haltzeigendes Signal zurückrollen im blödesten Moment, ne?
Das könnte oder die komplette Streckenblockanrichtung zerstören.
Genau, also
nicht zerstören, aber hinten auch, sie geht dann in Störung. Ja,
durcheinander bringen.
Genau.
Du könntest hinten auch in dem Moment gerade ungünstig über eine Gleisfreimeldeanlage, über einen Achszähler rollen, der dich aber gerade gar nicht erwartet in die Richtung. Und also ich unterstelle immer, dass ein Rollen eine unkontrollierte Fahrzeugbewegung ist. Und die wollen wir partout nicht haben, weil die ist potenziell wirklich gefährlich.
Wie blöd, dass man bei unserer heißgeliebten Prüfungsstrecke auch noch in der Steigung anfahren muss. Ja, blöd, dass man da einen Haltepunkt hingezimmert hat. Mhm. Dresden-Industriegelände, sehr beliebt.
Gibt es öfter. Ich habe ja gehört, der größte Haltepunkt eben wird nach wie vor noch gebaut und geht eventuell erst 2030 in Betrieb.
Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Meinst du den in der schwäbischen Hauptstadt?
Ja.
Ja, ich habe hier ein Feedback von Jeroen. Jeroen. Nein, das glaube ich nicht.
Das klingt falsch.
Es geht darum, dass ich die Vectron Lok mir angeschaut hatte im Werk und dass Siemens gesagt hat, im Prinzip steckt in so einer Vectron die Kabellage von allen möglichen Ausstattungsvarianten, die du buchen kannst. Und da hatten wir uns im Podcast ein bisschen gefragt, ja, könnte ich das dann im Nachhinein eigentlich noch ändern, wenn ich da so eine Lok habe, die nicht mit irgendeinem System ausgerüstet ist, kann ich das dann noch nachrüsten? Und da schreibt Jeroen, ja. Genau das haben sie gemacht. Fährst mit der Lok auf den Hof bei Siemens und die bauen dir quasi ein Niederländer-Paket einfach auf die Lok drauf, die es vorher nicht hatte. Und dann kann das Ding plötzlich in die Niederlande fahren. Und du musst halt quasi nur die entsprechenden Rechner nachrüsten, weil die Kabelbäume sind schon verlegt.
Aber es ist interessant, weil wenn ich das jetzt richtig interpretiere, hat die zuständige Behörde in den Niederlanden das Fahrzeug quasi binnen 24 Stunden eine Zulassung erteilt, wo ich mich bei unserer Bürokratie frage, ob wir hier auch in Stunden rechnen dürfen oder ob wir lieber in Monaten rechnen wollen. Grüße gehen raus ans Eisenbahnbundesamt.
Ja, die machen einen wichtigen Job.
Die Mühlen gründlich. Der Behörden arbeiten langsam, aber gewissenhaft.
Genau.
Ja, scheinbar dann in den Niederlanden nicht gewissenhaft, dafür schnell.
Ja, vielleicht auch beides. Ja, das war es vom Feedback, so wie ich das sehe. Von daher, ja, wie heißt das so schön? Sie haben das Ziel dieser Reise erreicht.
Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Beziehungsweise der Münchner fährt natürlich an Bahnsteige, wo
beidseitig.
Man rechts, genau, beidseitig. Das ist
dieser Podcast endet hier. Bitte alle aussteigen.
Ja,
Lift genau. In Fahrtrichtung links, bitte rechts aussteigen.
Ja, das ist auch sehr verwirrend, wenn man das nicht kennt.
Genau.
Sie haben Anschluss an andere Podcasts.
Dann freut es mich, dass ihr wieder zugehört habt und dabei wart und drücke uns die Daumen, dass wir möglichst schnell wieder mit einer nächsten Folge da sind. Bis dahin bleibt uns erhalten.